Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 222, das dieses Mal wieder in Berlin stattfindet, live in der Marienstraße. Da wird gerade was aufgezeigt. Ja, bitte, Begeisterung. Ja. Das eine war das Publikum und das andere waren seltsame Dinge, die im Hintergrund passieren. Wir testen heute auch Remote-Gäste. Das haben wir hier, glaube ich, noch nie gemacht in der Marienstraße 11, in der ihr noch gerne vorbeikommen könnt. Deswegen klingt es vielleicht zwischendurch ein bisschen komisch. Wir geben uns aber Mühe. Apropos Marienstraße 11, das Thema der heutigen Sendung sind Orte, und zwar sogenannte Hackspaces. All das werden wir heute hier in der Sendung klären. Und es sind sehr viele Gäste, also nicht nur das klatschende und sehr begeisterte Publikum, vielen Dank dafür schon mal, sondern auch Herr Juhl, hallo und guten Abend. Ach nee, das ist der da, Entschuldigung.
Hallo.
Der Pylon.
Guten Abend.
Die Cat.
Hi.
Und der Gizmo.
Schönen guten Abend.
Und ihr seid alle von verschiedenen, wie heißt das denn jetzt eigentlich? Hackspaces? Man sagt ja auch gerne Hacker eigentlich, also so im CCC-Umfeld habe ich zumindest das Gefühl. Wie heißt das denn jetzt richtig? Worüber reden wir denn heute? Hat jemand mal eine Wortmeldung?
Hackspaces.
Hackspaces, okay. Das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen Orte, in denen sich Hacker treffen. Und die gibt es dann aber in so vielen verschiedenen und Hackerinnen. Und das ist aber sozusagen schon die einzige Gemeinsamkeit, die man sagen kann, weil dann gibt es das in ganz vielen Geschmacksrichtungen. Dann gibt es irgendwie Fab Labs und Makerspaces und weiß der Geier alles. Und wir wollen das heute mal alles genau besprechen, damit man nicht nur weiß, dass es sowas überhaupt gibt, sondern möglicherweise sogar, wie man das machen kann. Jetzt würde ich von euch gerne erstmal, wir kommen noch ganz ausführlich drauf, aber erstmal ganz kurz wissen, welchen Hackspace ihr heute vertretet, Pylon?
Oh, ganz viele.
Aha.
Ja, die Historie ist lang. Ich habe mehrere mit aufgebaut. Aktuell bin ich hier im CCCW auch unterwegs oder auch in der AFRA oder halt auch wahrscheinlich demnächst auch ein bisschen mehr in dem neuen Hackerspace in Friedrichshain.
So. Joel?
In Berlin bin ich am häufigsten in der Seabase, aber ich habe auch schon ein bisschen Historie hinter mir und habe auch schon drei Hackerspaces mit aufgebaut.
Das hört sich jetzt so an, irgendwie, wenn man einmal in einen Hackerspace geht, dann führt das zwangsweise dazu, dass man anfängt selber. Ist das ansteckend?
Das ist ansteckend, ja.
Okay. Cat?
Ich bin hier für die Heart of Code. Das ist ein Hackspace für Frauen, den wir gerade in Berlin gründen.
Und du warst vorher auch schon anderen oder? Das wird dein erster?
Das ist mein erster. Also ich bin manchmal hier im CCB, aber nicht regelmäßig.
Okay. Gizmo?
Ich mache als Betreuer sozusagen hier im Wedding in Berlin auch den Hackerspace Raumfahrtagentur. Historisch habe ich noch mit ein paar anderen was zu tun, an der Stelle auch das Labor 23. Das sind die Kollegen aus dem Süden, aus Würzburg. Und bin auch mit den beiden Herren Pylon und Joel seit längerem mit dem Thema verbandelt. Lange Jahre.
Meine Güte, was ist denn jetzt eigentlich in einem Hackspace? Also weil wenn man hier in die Marienstraße 11 reinkommt, was ihr gerne tun könnt, weil die Sendung ist live und vor Ort, ihr könnt sie sowohl im Video auf streaming.media.ccc.de gucken, was eigentlich egal ist, dass ich es ansage, weil wenn ihr es hört, dann wisst ihr, wo das ist. Aber fürs nächste Mal vielleicht, falls ihr es als Podcast hört. Da kommt man rein, da gibt es einen großen Raum, der hat so Fabrikhallen-Flair, es hängt eine Disco-Kugel an der Decke, viele seltsame Plakate an der Wand, es gibt eine Treppe nach unten, es hängt ein großes Schild, das man eigentlich auf einem Bahnhof vermuten würde an der Wand, manchmal ist es sogar auch erleuchtet. Und es gibt einen Tisch, auf dem viele Kabel liegen und ein paar Sofas und Stühle und Technik in der Ecke, die ermöglicht, dass ihr das hier hört. Aber was ist eigentlich ein Hackspace? Also wofür ist es da? Was macht man da? Was soll das Ganze überhaupt? Und ich vermute, wie bei vielen Hacker-Themen, ist es so, 4 Leute, 5 Erklärungen. Gizmo, was ist ein Hackspace für dich eigentlich? Also was ist die Essenz davon?
Einen Punkt zu haben, an dem sich Leute, die an Technik und der Bastelei interessiert sind, zu treffen. Eine Möglichkeit zu haben, Austausch zu betreiben dort. Sowohl am Gerät, jetzt gerade aus der klassischen Sache hier im CCCB mit Computern und Co. Aber wenn es dann ein bisschen weiter in Richtung Hacker und Makerspace geht, dann geht es da auch um das Teilen von Maschinen und Werkzeug. Was ja jetzt nicht so sinnvoll ist, wenn jeder Einzelne da zu Hause was basteln muss. Sondern dass man halt die Möglichkeit hat, den Zugang auch zu teureren Anlagen gemeinsam überhaupt zu finanzieren erstmal, dass so ein Gerät überhaupt da ist und benutzbar ist und natürlich dann auch entsprechend mehrere Leute das Ganze verwenden können.
Also sozusagen, dass da Werkzeug vorhanden ist oder Arbeitsmöglichkeiten, das ist schon auch gehört zur Quintessenz von Hackspaces.
Ja, Danke schön.
Kat?
Ja, würde ich mich Gizmo anschließen. Das ist irgendwie ein Ort, an dem man sich mit Technik auseinandersetzen kann und auch gemeinsam an Ideen und Projekten arbeiten kann und wo auch Wissenstransfer stattfindet, also dass man sich austauschen kann und voneinander lernen und Spaß haben.
Okay.
Ich habe noch eine ganz hochtrabende soziologische Erklärung. Ja, es gibt diesen Begriff des Third Places, also der Ort, der weder Arbeit / Schule oder Uni noch das Zuhause ist. Das ist irgendwie so in der Stadtplanung ein Begriff. Das kann irgendwie ein Freizeitzentrum sein, das kann irgendwie die Eckkneipe sein, aber das kann halt auch ein Hackerspace sein für die Leute, die halt irgendwie eher digital sind und deren Freunde halt im Computerleben, die treffen sich in ihrem Third Place halt in so einem Hackerspace. Und in einem von den Hackerspaces, den wir in Bonn gegründet haben, dem Netzladen, da musste man sich ja immer dann, wenn man in Deutschland einen Verein gründet, dann versucht man das dann auch irgendwie in schönen deutschen Worten zusammenzufassen. Da hat man es als Untertitel gegeben: Raum für selbstverwaltete Technik, Politik und Kultur.
Okay, also da stecken ja schon irgendwie zwei Anschlussfragen wieder drin. Das eine ist, muss man einen Verein gründen, um ein Hackspace zu haben, kommen wir später noch zu. Aber die andere möchte ich gleich stellen und das ist, weil du jetzt gesagt hast, sowas wie eine Gaststätte kann das auch sein. Ist ein Hackspace immer ein öffentlicher Ort? Also wo jeder rein kann?
Ist schwierig. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle. Muss man auch nicht irgendwie vorschreiben oder so. Also die meisten sind halt so semi-öffentlich. Also es gibt eine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen. Also es ist jetzt nicht völlig abgeschlossen, aber oft ist das dann halt auch irgendwie mit einer Mitgliedschaft verbunden oder die Leute möchten dann halt irgendwie sagen, ja, wir haben halt einmal im Monat oder einmal in der Woche haben wir eine öffentliche Veranstaltung. Es gibt aber auch Hackspaces, die sind völlig offen. Da kann jeder jederzeit reinkommen.
Aber sozusagen, wenn man jetzt als interessierter Neuanfänger davon hört, es ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man da reinkommen kann, auch als sozusagen jemand Fremdes, aber man kann nicht davon ausgehen, dass die Tür jederzeit offen ist.
Ganz genau, ja.
Okay.
Und Türen und Hackerspaces ist auch so ein Thema, was wir vielleicht noch besprechen sollten.
Ja, auf jeden Fall. Wer hat eigentlich einen Schlüssel? Genau, darüber sprechen wir noch. Pylon, was ist ein Hackspace?
Ja, für mich ist das so das erweiterte Wohnzimmer. Also vor allem auch Zeiten, wo ich halt kleine Wohnung hatte, war es ganz gut, halt einen Ort zu haben, wo ich mich mit Freunden treffen konnte, Gleichgesinnten treffen konnte und wo ich auch mit anderen zusammen dann halt ja zum Beispiel Vorträge machen kann oder Workshops anbieten kann. Also wo Platz einfach da ist, der halt zu Hause nicht da ist, aber in einem mehr oder weniger öffentlichen Raum, wie wir gerade schon gehört haben, was anzubieten kann, was mehr Menschen interessiert, die dann halt auch gemeinsam etwas arbeiten können.
Wenn man sich jetzt die Liste an Hackspaces anguckt, ihr habt jetzt alle schon irgendwie mehrfach Namen genannt und da sind die größten ja alle in Berlin.
Würde ich so nicht sagen. Also in Berlin gibt es relativ
viele. Nein, die größten, die ihr gesagt habt, sozusagen. Der größte Teil von dem, was ihr jetzt gerade alle erzählt habt, das spielt sich irgendwie hier in Berlin ab. Und das heißt, es gibt in Deutschland gibt es auch noch mehr, wenn man sich beschäftigt. Ist das schon immer so? Oder ist das sozusagen jetzt eine Entwicklung der letzten Jahre? Sowas wie Bubble Tea?
Es hält länger als Bubble Tea.
Das ist schon mal gut, aber sozusagen, wie alt ist diese Idee? Also ich meine, klar, irgendwie schon im Mittelalter haben sich die Alchemisten vielleicht in gemeinsamen Brauhöhlen getroffen und vielleicht war das schon ein Hackspace. Aber dieses so, dass Leute, also korrigiert mich, wenn ich jetzt heute sage, aber sozusagen Leute, die dasselbe Interesse haben und irgendwas mit Technik zu tun haben und so eine Art Wohnzimmer/Werkstatt einrichten, das gibt's das schon seit den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern? Also wie alt ist das?
Meine Hackspaces haben ja meistens irgendwas mit Technik zu tun, vor allem elektronischer Technik. Elektronik ist auch noch nicht so alt. Also wie du schon sagtest, 50er, 60er Jahre halt. Und es geht so ein bisschen auf diesen alten Hacker Club oder den was war das, der Railroad Club oder sowas? Genau, am MIT halt zurück in Boston, dass sie sich dort halt getroffen haben und dann halt irgendwie an ihren Eisenbahnen, Modelleisenbahnen erst auch rumgespielt haben, was dann später aber auch so ein Treffpunkt wurde für ja so die ersten Computerfreaks so gesehen. Das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt oder ist vielleicht ein bisschen auch eingeschlafen in den USA und das hat sich dann hier so in Deutschland erst wieder so entwickelt, ja mit dem CCC quasi, dass dann der CCC selbst halt auch eigene Räume aufgemacht hatte, auch andere Ableger gegründet hatte und so vor allen Dingen in den 90er Jahren so ab der Zeit, wo es dann auf einmal dieses Internet gab, sich dann auch immer mehr Leute auch lokal getroffen haben, um sich austauschen zu können.
Und was gehört für einen Hackspace alles dazu? Also was muss da drin sein? Gibt's da eine Liste, was man sagen kann? Oder?
für Hackspaces eher weniger. Also das ist eher so ein offener Raum, aber du hast vorhin den Begriff FabLab noch angesprochen und da gibt es tatsächlich so eine Liste, was so ein FabLab irgendwie alles haben sollte.
Was ist denn überhaupt ein FabLab?
Fabrication Laboratory heißt das eigentlich so komplett ausgesprochen. Also ein Raum, wo bestimmte Technik vorhanden ist, wo bestimmte Werkzeuge vorhanden sein sollten. Es gibt auch irgendwie eine Charta dazu, was alles da sein sollte, damit man weiß, okay, ich kann irgendwo auf der Welt in ein FabLab reingehen und kann mein Projekt dort weiterentwickeln oder fertigstellen, weil ich weiß, die haben bestimmte Sachen dort. Seien es Werkzeuge, seien es vielleicht auch nur Bauteile, die ich brauche, um an Elektronik rumzubasteln. Und das ist einfach vorhanden.
Aber gibt es da so ein Gütesiegel?
Ja, gibt es. Standardisierungsgremium, natürlich nichts Großes, aber es ist eine Bemühung, da so ein bisschen das Protokoll zusammenzuhalten, was für Anlagen, was für Maschinen da sind, das so ein bisschen zu definieren, was dazugehört. Aus dem Bereich Elektrotechnik, Lasercut, das ist ja oft dabei, 3D-Druck, das moderne Thema.
Okay, warte, das war halt nicht so schnell. Das will ich jetzt tatsächlich gerne genau wissen. Also, weil Maschinen hört sich ja wirklich an, so eine Werkzeughalle, dort ist der Düsentriebwerkstestplatz.
Wenn die Finanzierung stimmt, umso besser, natürlich, genau, hat das seine Grenzen. Was die Investitionen betrifft. Und hier ist schon ein Fokus auch darauf, dass das Anlagen und Größen sind, die handhabbar sind, sage ich mal. Also eben nicht der Triebwerksteststand.
Okay, aber ein Lasercutter? Was ist ein Lasercutter? Ich muss echt doof fragen.
Eine Möglichkeit, mit einem Laserstrahl XY auszuschneiden aus einer Vorlage, einer 2D-Sheet-Material, Plastik oder Papier, je nachdem, kann man zweidimensional das ausschneiden. Wie ein Stiftplotter, der malt nur keine Linie, sondern der brennt halt. Okay, das also Material durch.
Ein Lasercut, ein 3D-Drucker?
Die kennt man ja gerade überall. Sehr beliebt, sehr bunt, viel Plastik.
Was noch?
Printer.
Ein Löttisch?
Die Elektrotechnik, E-Technik, klassisch Lötkolben, Oszilloskop, alles, was da so der Bastler braucht.
Okay, also FabLab ist ein Ort, wo sich da auch Leute treffen und wo man sozusagen, wo es kein TÜV-Siegel gibt, aber wo man damit rechnen kann, okay, da gibt es einen bestimmten Satz von Werkzeugen. Jetzt gibt es aber auch
mehr. Wo man Sachen herstellen kann. Also wir haben, Pilon und ich haben in Köln ein FabLab begleitet und das hieß dann Dingfabrik und das trifft das eigentlich ganz gut.
Dann frage ich mich aber, wenn der FabLab ein Ort ist, wo man Dinge herstellen kann, was ist dann ein Makerspace?
Das ist ein FabLab mit einem gewissen Style oder so. Also
liegt so ein bisschen dazwischen.
Zwischen was?
Liegt so ein bisschen dazwischen. Hackerspace war doch öfters mal gerade im amerikanischen Raum die Diskussion, dass man wegen der Öffentlichkeitswirkung vielleicht nicht diesen Begriff Hacker an der Stelle benutzt. Ah. Und da ist sehr viel, und das Make Magazine, da ist sehr viel aus der Geschichte rausgeworden, dass das Wording Richtung Makerspace eben ging. So viel weiter weg ist man gar nicht, außer dass man da so ein bisschen PC versucht.
Halte ich auch für ein bisschen feige, ehrlich gesagt.
Ist es auch, auf jeden Fall. Hackers Unite.
Okay, jetzt seht ihr in der Liste von Dingen, wie man Orte nennen kann, an denen sich Leute treffen und auch mit Sachen arbeiten, steht auch Coworking Space. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, das ist ja eigentlich ein dritter Ort, also gerade nicht gearbeitet. Wie passt das jetzt zusammen?
Ach, die Übergänge sind so fließend. Es gibt ein Verzeichnis von Hackerspaces, das heißt auch hackerspaces.org. Da gibt es ein Wiki drauf und da sind alle möglichen aufgezeichnet. Und weil es halt einfach total schwierig ist, da Grenzen zu ziehen, ist da halt maximale Inklusion angesagt bei dieser Auflistung. Und da sind auch Leute hingekommen und haben gesagt, hey, wir machen eine Fahrradwerkstatt. Dürfen wir auch in euer Verzeichnis von Hackerspaces und dann ist da halt auch eine Fahrradwerkstatt drin, weil irgendwie kann man auch argumentieren, dass das auch eine Art von Hackerspace ist. Es gibt Hackerspaces, die so ein bisschen in Richtung Coworking Space gehen. Ich würde da auch eher sagen, ja, ein Coworking Space ist nicht das gleiche wie ein Hackerspace, aber es gibt viele Hackerspaces, wo dann halt Projekte entstehen, Leute sich zusammenfinden und sagen, hier, da können wir auch irgendwie ein Geschäft draus machen und warum sollen die dann zum Arbeiten auch nicht im Hackerspace sein? Also es ist einfach wäre schwieriger, da jetzt genaue Grenzen zu ziehen, als dass man einfach sagt,
aber also eine Grenze ist ja das liebe Geld, ne? Und ein Coworking Space ist ja, also für mich zumindest bis jetzt, sehr klar definiert dadurch gewesen, wenn ich da hin will und dort einen Platz haben will, dann zahle ich halt und zwar irgendwie auch tageweise oder sowas. Jetzt habe ich einen Hackerspace eher so verstanden, als es ist halt so ein semi-öffentlicher Ort, wo ich erstmal hinkommen kann.
Es gibt ja auch Coworking Spaces, die durchaus im künstlerischen Bereich angesiedelt sind, die haben dann halt auch entsprechende Werkstätten mit dabei. Und da findet man dann sehr viel die Leute, die halt vielleicht mit Textil was machen, vielleicht auch irgendwie mit ihren Gipsfiguren rummatschen oder sowas in der Richtung, die dann tatsächlich, wie Jens gerade schon sagte, in den Bereich reingehen, ja, auch irgendwie Geld daraus hinterzumachen und dafür halt einen Platz zu bieten.
Das beantwortet meine Frage aber nicht wirklich.
Nicht ganz. Ich wollte es nur ergänzen halt gerade.
Okay. Na, also ein klassischer Hackerspace in Deutschland ist eigentlich ziemlich abgegrenzt vom Coworking Space. Mhm. Aber die Welt ist rund, die Welt ist bunt, es gibt alle möglichen Modelle. Sowas wie einen eingetragenen Verein, das haben wir hier halt in Deutschland und da sind wir total schnell dabei und alle sind wir Mitglieder in mehreren Vereinen und so weiter und das ist auch relativ einfach zu machen. Das ist nicht überall auf der Welt so. Also einer der Hackerspaces, die mir so am Herzen liegen, das ist NYC Resistor, New York City Resistor in Brooklyn, in New York. Und die zum Beispiel haben sich gleich von Anfang an entschieden, dass sie das halt irgendwie als ja, das Äquivalent zu einer GmbH firmieren. Also die haben halt nicht, also entweder treibt man einen Riesenaufwand, um halt irgendwie diese steuerbegünstigte Non-Profit sonst was Organisation zu machen, oder es ist halt sehr, sehr einfach, sowas GmbH-mäßiges aufzuziehen und dann ist das halt auf dem Papier ein kommerzielles Unternehmen, aber es ist, unterscheidet sich dann halt nicht wirklich vom Hackerspace, wie wir ihn hier in Europa finden.
Okay, dann man verlässt immer so schnell die Ebene des romantisch naiven Hippiesken und es war so, Hackerspace hört ja so ein bisschen an, ne? Also semi-offen, da treffen sich Leute, arbeiten zusammen und so und dann zack, muss ja irgendjemand organisieren. GmbH gründen, wie läuft denn sowas ab, so eine Hackerspace-Gründung? Könnt ihr da vielleicht mal alle Beispiele dazu sagen? Also Gizmo, du kommst aus der Raumfahrtagentur, was, ne?
Genau.
Das ist ja ein eher geschlossener Space, oder?
Ja, nicht so. Also wir haben jetzt keine öffentlichen Termine, wie jetzt hier Club Discordia oder den offenen Donnerstag oder solche Sachen. Das nicht. Ist schon erstmal die geschlossene Werkstatt von den Leuten, die dort eingebucht sind. Wer in der Raumfahrtagentur mit dabei ist, ist Kosmonaut. Und das ist schon auch an den Mitgliedsbeitrag gebunden. Natürlich sind jede Menge andere Leute, gerade hier im Berliner Umfeld, Friends and Family oder auch Durchreisende aus anderen Spaces dort vor Ort.
Aber wie ist die Entstehungsgeschichte der Raumfahrtagentur?
Okay, jetzt ist es länger. Also gleich vorweg, die Raumfahrtagentur ist, wie gerade schon erwähnt, der NYC Resistor als GmbH geflogen. Wir haben da eine Firma dafür gegründet. Konkret habe ich das alleine gemacht. Das ist eine einzelne Ein-Mann-GmbH sozusagen.
Warte mal, aber muss man da nicht irgendwie fünfstellig Geld auf irgendeinen Tisch legen?
Ja, richtig. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen was zur Geschichte.
Okay, alles klar.
Die Raumfahrtagentur gibt es seit 2008 hier in Berlin. Wir haben angefangen auf dem Prenzlauer Berg in der Metzerstraße. Das waren so knapp 90 Quadratmeter alte Arztpraxis im Erdgeschoss, die angemietet wurden. Es hat sich die besagte Firma, die SCNR GmbH, auch da Ende November 2008 gegründet, in dem Jahr, wo die Räume angemietet wurden. Und der Hintergrund war, dass sich ein paar Leute zusammengefunden haben, eben wegen dem Werkstattbedarf, eben wegen dem Interesse an Maschine, an Maschinenbetrieb, an Maschinen dort aufzubauen. Und das waren zum größten Teil mein Thema. Das bestand zu dem Zeitpunkt aus Elektrofahrrädern. Es ging um den Aufbau einer Werkstatt für E-Bikes, um irgendwie Elektrofahrzeuge zu bauen. Zum anderen, Frank Rieger ist da reingegangen mit einer CNC-Fräsen-Anschaffung, dass man also eine Möglichkeit hat, sich eine größere CNC-Fräse zu positionieren, was jetzt auch nicht in den bestehenden Spaces, geschweige denn zu Hause im Wohnzimmer möglich ist. Das waren noch so andere Interessensgruppen aus Textilarbeit, ein bisschen die Etsy-Szene kam da ganz früh auf, das waren so die ersten Runden, da waren da Etsy. Und da hat sich also eine Gruppe von knapp 10 Leuten gefunden, die gesagt haben, okay, wir wollen so einen Space machen. Ich hatte mit dem Hintergrund Elektrofahrräder diese Firma gegründet und die Räume angemietet. Und so kamen die ersten Mitglieder zustande, die dann also mit einem monatlichen Beitrag da die Miete gestützt haben, dass man halt so viel zusammenbekommt, dass es für Miete und Strom reicht.
Aber das ist quasi sozusagen also ein Business-Hintergrund, wenn man so will. Du wolltest eine Firma gründen, die sich mit E-Bikes beschäftigt und deswegen, da geht es dann halt auch gleich um andere Summen und hast dann Gleichgesinnte mehr oder weniger gefunden, die halt auch sozusagen Interesse daran haben, einen Ort für ihr Geschäft zu haben, mehr oder weniger.
Genau, die habe ich nicht gefunden, die kannte ich schon viele Jahre. Es ist hier direkt alles aus dem Umfeld des Chaos Computer Club, andere interessierte und Nerds. Ja. Wir kannten uns alle zusammen schon eine ganze Weile.
Okay.
Und ich wurde vorgeschickt, ein Schuldiger muss den Mietvertrag unterschreiben.
Verstehe, das bist du jetzt. Kann einer von euch die Geschichte hier aus der Marienstraße 11, wo der Chaos Computer Club Berlin ist, erzählen, wie es dazu kam?
glaube, so lange ist keiner von uns dabei. Aber wir können durchaus von anderen Spaces halt irgendwie Geschichten erzählen.
Oder anders gefragt zu sagen, also weil das ist jetzt zwar ein Hackspace, aber er hat sozusagen, er hätte nicht funktioniert, gäbe es nicht sozusagen da schon ordentlich Geld im Hintergrund, was halt daran liegt, dass Leute da mit dem Geschäft erstmal hingegangen sind. Jetzt ist ja der Hackspace auch sowas sozusagen, da treffen sie einfach interessierte Leute, die vielleicht keine Kohle haben. Gibt sowas auch? Also quasi die andere Ecke, dass es halt das reine Wohnzimmer ist? Und wenn ja, wie macht man das?
Ich würde sogar sagen, das ist ein bisschen häufiger. Also das ist eher ein Sonderfall so, also aber gibt es halt auch und ist auch nicht schlechter. Aber es ist häufiger so, dass halt Leute sich zusammenfinden und sagen, hier, wir brauchen irgendwie was, ein Labor oder so. Also 1997 bin ich in den Kölner Raum gezogen und war total entsetzt, dass es dort keinen Chaos Computer Club gab. Dann haben wir uns dann halt mit mehreren Leuten zuerst wo getroffen, in einer Kneipe und so. Und dann kam relativ schnell so die Idee, wir brauchen irgendwie nicht einen Treffpunkt in der Kneipe oder im Café oder sowas, sondern wir brauchen ein eigenes Labor. Also den Begriff Hackerspace hatten wir damals noch nicht. Der kam irgendwann auf und ich wüsste auch ganz gerne, wo der aufkam, weil in meiner Erinnerung war der einfach da.
Ich habe es auch nicht. Labor 23, die Geschichte aus Würzburg, fußt in 2004 und da wäre Hackerspace auch nie so Thema gewesen.
Also um 2006 oder so war der Begriff einfach da. Und dann, ja, wir haben dann halt gesagt, ja, wir brauchen irgendwie Räumlichkeiten. Dann hat man halt gesucht und dann, das ist so meistens so die erste Phase, wenn man so einen Hackerspace gründet. Man braucht erstmal eine Menge von Leuten. Und ich würde mal so sagen, so 5 Leute sind auch eine gute Zahl. Auf jeden Fall braucht man mehr als 2, aber meistens fängt es mit 2 an, die sich irgendwie gegenseitig erzählen, wie toll das doch wäre, wenn man einen eigenen Raum hätte. Und dann erweitert sich der Kreis dann so langsam. Und so ab 5 ist das halt so langsam realistisch und je höher es dann geht, desto besser wird es dann. Und dann ist das halt, gibt's halt diese Voraussetzung für eine Vereinsgründung, was halt irgendwie ganz gut ist, wenn man halt als Verein die Räumlichkeiten anmietet, dann gibt's irgendwie eine Phase, wo irgendwie intensives Scouting betrieben wird. Ich habe das halt.
Warte, du musst dir vorstellen, jetzt hört jemand dieses Chaosradio und denkt so, dieses Hackerspace-Ding, das ist eigentlich total cool und ich kenne auch ein paar Leute, die es auch gerne machen. Und dann sagt jemand, ja, und dann gründet man den Verein und dann sucht man sich halt so, einen Verein gründen, was? Was bedeutet das? Also für jemand, der total unbeleckt mit dem Thema ist.
7 Leute an einen Tisch setzen, sich irgendwie eine Satzung ausdenken oder woanders her kopieren und den Namen austauschen, darüber mal kurz abstimmen, ob man den Verein gründen möchte, unterschreiben, fertig, das Ganze irgendwie nochmal ans Amt geben und dann hat man sogar einen eingetragenen Verein.
Ja. Also bei allen Vereinsgründungen, wo ich dabei war, wurde eigentlich die Satzung des Chaos Computer Clubs genommen und mit Suchen und Ersetzen.
Okay, werden wir in den Shownotes bitte auch verlinken, die Satzung des Chaos Computer Clubs, damit man die sich abschreiben kann.
Und dann auch wieder interessante Sachen. Also soweit ich weiß, ist der Chaos Computer Club nicht gemeinnützig, aber in Köln wurde das dann halt irgendwie, hatten wir dann auch noch so.
Die Struktur hat mehr Historie, die RFAs im CCC-Bereich existieren schon länger. Da ist das Konzept auch schon üblich, dass die Vereinssatzung entsprechend kopiert wird.
Genau. Ja, in Köln hat man dann halt irgendwie in Köln liebt man halt so seine Vereine, die Brauchtumspflege, die Völkerverständigung etc. und so. Das war dann halt auch relativ einfach, das dann als gemeinnützig anzuerkennen.
Okay, also das bringt dann irgendwie geldwerte Vorteile oder warum will man gemeinnützig werden?
Na, erstmal hat man eine juristische Person. Die juristische Person kann das Konto führen, kann auch den Mietvertrag führen. Ja. Man kann sich dann halt sowas wie eine demokratische Struktur geben, dass man halt erstmal so einen Vorstand vorgeschrieben hat, der gewählt werden muss, etc. Das bringt schon alles unterm Strich wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile.
Okay, aber das heißt sozusagen, es ist halt nicht damit getan, dass man sich irgendwo einen Raum findet und sagt, geil, da setzen wir uns jetzt rein, sondern das scheint so eine Art Minimum zu sein, dass man sich, also so eine Vereinsgründung hinter sich bringt, was zumindest ein bisschen Bürokratie nachzieht, oder?
Das bietet sich irgendwie an, also auch irgendwie von der Nachhaltigkeit, also gerade irgendwie, wenn Leute dann irgendwie wegziehen oder einfach kein Interesse mehr an dem Projekt haben, dann hat man halt irgendwie eine juristische Person, die das weiterführt, aber ist überhaupt nicht Voraussetzung. Also kann man halt auch irgendwie sagen, hier, wir sind 3 Leute, wir schmeißen Geld zusammen, wir suchen uns einen Raum, das geht auch.
Okay, na, aber es ist ja gut zu sagen, sowas vorher zu wissen. Ich habe mal ein Förderungsprojekt gehabt und hat mir glücklicherweise vorher jemand gesagt, du musst pro Monat 2 extra Tage einrechnen, nur für den Bürokram, der dadurch anfällt. Wie aufwendig ist so eine Vereinsgründung?
Ja, die Gründung ist sehr schnell, aber der Betrieb des Vereins, der braucht dann halt ein bisschen dann schon Pflege. Also man kann es auf Minimum reduzieren, dass man halt wirklich nur so schaut, dass die Mitgliedsbeiträge von den Mitgliedern halt einfach reinkommen, dass darüber dann ein Konto geführt wird, dass das dann irgendwann einmal im Jahr zusammengefasst wird, auch dann zum Finanzamt gebracht wird. Das war es dann fast auch schon. Also es ist kein großer Akt, um das zu führen.
Okay, gut. Dann wissen wir jetzt schon mal, was ein Hackerspace ist und was man sozusagen minimal, also am besten hat man jemanden, der eine Firma gründet und da Geld schneller
mit kann. Genau. Und muss nicht mit 7 Leuten verhandeln.
Mich würde aber auch nochmal die Perspektive von Cat interessieren, weil
Moment. Das machen wir nach. Haunted, hallo, könnten wir hier vielleicht ein bisschen Sound bekommen? Hallo, Chaos Radio 222, die Sendung mit der Sendelücke. Das war Haunted House von Plastic Angel of the Month. Ein ganz cooles Musikprojekt, wie ich finde, weil deren Plan ist es, jeden Monat die komplette Besetzung auszutauschen und dann eine neue EP zu produzieren. Das kann man auch mal machen, finde ich. Ihr seid im Chaos Radio 222, das live aus der Marienstraße 11 gesendet wird. Und die Marienstraße 11 ist der Sitz des Chaos Computer Clubs Berlin und ein Hackspace. Und genau darum soll die Sendung heute gehen. Wir haben schon in der ersten halben Stunde ein bisschen gehört, was ist denn jetzt eigentlich so ein Hackspace? Was kann man da machen? Was ist der Unterschied zu einem Fab Lab? Und was braucht man denn, wenn man so ein Ding selber gründen will? Und das kann uns jetzt vielleicht ganz genau erzählen, unter anderem Cat, die heute hier ist. Hallo und herzlich willkommen nochmal zurück. Und du bist Teil eines Teams, das gerade einen Hackspace gründet.
Das ist richtig.
Warum?
Es gibt doch schon
genug.
Naja, wir machen halt einen Hackspace für Frauen. Das wird jetzt ein bisschen anders als die Hackspaces, die es schon in Berlin gibt.
Warum?
Warum das anders wird?
Nein, warum der für Frauen ist.
Naja, wir haben da irgendwie so einen Bedarf gesehen einfach. Es gibt so eine Diskrepanz zwischen den Frauen, die an Technik interessiert sind und den Frauen, die tatsächlich in technischen Berufen arbeiten oder in Hackspaces gehen oder technische Sachen studieren. Und wir haben so ein bisschen festgestellt, dass wenn man diese Frauen einlädt und Angebote schafft, dass die dann kommen. Und es gibt so einen riesigen Bedarf. Und es gibt viele Initiativen in Berlin, die sich speziell an Frauen richten, wie zum Beispiel die Rails Girls, die Pie Ladies und Closure Bridge und jetzt auch uns. Und unsere Angebote sind total überlaufen. Also wir haben teilweise dreimal mehr Anmeldungen, als wir überhaupt Plätze in den Workshops haben. Also es gibt halt einen riesen Bedarf und den muss man einfach adressieren.
Und das heißt also im Prinzip, es gibt schon diese Veranstaltungen und ihr macht jetzt einen Ort, damit die da stattfinden können? Oder wie muss ich das jetzt vorstellen?
Ganz genau. Also wir haben auch so klassisch angefangen, wie Joel das beschreibt. Wir waren einfach irgendwie ein paar Freundinnen und haben gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn wir unseren eigenen Space hätten. Uns nicht jemand die Stichsäge aus der Hand nimmt, wenn wir gerade was sägen wollen, weil wir das ja auch selber können. Und dann haben wir erstmal in unseren eigenen Netzwerken, weil es gibt ja viele Frauen in der Hacker-Szene auch in Berlin, in unseren Netzwerken irgendwie so eine Mail rumgeschickt und gesagt so, hey, guck mal, wir hatten Bock, so einen Space zu gründen, wollte nicht irgendwie mitmachen. Und das hat dann sehr schnell ziemlich große Kreise geschlagen und wir hatten dann in einem Monat 300 Leute irgendwie in unserer Mailingliste und dann haben wir halt angefangen, uns zu treffen und haben auch ganz viele andere Hackerspaces besucht und die gefragt, wie die das so gemacht haben mit der Gründung und mit der Vereinsgründung und mit der Finanzierung und wie man es irgendwie am besten macht. Und dann haben wir das alles zusammengetragen und uns gedacht, gut, das machen wir jetzt. Und dann haben wir im Januar, weil wir jetzt noch keinen eigenen Space haben, angefangen, Workshops zu geben, anzubieten, irgendwie zu Datenvisualisierung oder auch so Einsteiger-Workshops, damit irgendwie man auch Frauen die Chance gibt, überhaupt erst in diese Szene reinzukommen, die es vielleicht interessiert, aber noch nicht so dabei sind. Oder eine Krypto-Party haben wir auch gemacht, die auch ziemlich überlaufen war. Und das dann in so befreundeten Spaces, also zum Beispiel bei Wikimedia und bei Posteo, die haben uns ihr Lab zur Verfügung gestellt und die Open Knowledge Foundation. Und jetzt inzwischen, also gibt gerade einen anderen neuen Hackspace, der sich gründet in Friedrichshain, das X-Hain, den Pilon auch schon erwähnt hat. Und Felix vom X-Hain ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir machen einen neuen Space, wollt ihr nicht irgendwie zu uns kommen einen Tag die Woche? Und jetzt haben wir erstmal, bis wir einen eigenen Space haben, jeden Donnerstag da einen Damensalon im X-Hain, wo wir irgendwie abhängen und auch abends Veranstaltungen machen. Genau, und so weit sind wir gerade.
Aber jetzt, du hast ja gerade gesagt, im Januar ging es schon los, jetzt ist ja mittlerweile fast schon Mai und wir haben ja gerade schon gehört, naja, also im Prinzip ist es ganz einfach, man setzt sich um den Tisch, füllt ein Vereinsformular aus und dann geht's los. Ihr plant das denn nochmal größer oder was hält euch noch auf?
Naja, es ist halt die Finanzierung so ein bisschen. Das Ding ist, wenn man in Berlin so einen Space aufmachen will, dann hast du einmal ganz krasse Mietkosten. Es ist einfach so in Berlin, ist halt richtig teuer, wenn du irgendwie selbst einen relativ kleinen Space, so kleiner als hier irgendwie, ich weiß nicht, 80 Quadratmeter oder so, zahlst du halt über 1,5 Miete und dann kommt dann noch Strom und Internet und Serverkosten und all sowas dazu und dann hast du noch einmalig die Einrichtung, was ja auch extrem teuer ist, vor allem wenn man noch Geräte haben will, wie einen 3D-Drucker und Hardware-Kram und vielleicht einen Lasercutter. Und das muss man erstmal irgendwoher kriegen, das Geld.
Und wo wollt ihr das her? Eine Bank überfallen.
Ja, also wir wollten Schnaps verkaufen am 1. Mai in Kreuzberg.
Raumfahrtagentur fliegt auch sofort.
Also wir haben so ein paar verschiedene Finanzierungsprojekte. Also es wurde irgendwie ein bisschen abgeraten von öffentlichen Geldern, weil das so viel Arbeit mit sich bringt. Jetzt haben wir aber auch zwei Mädels dabei, die sagen, ey, wir machen das beruflich auch, irgendwie uns mit öffentlichen Geldern auseinanderzusetzen. Wir können da mal gucken. Also da haben wir irgendwie so eine Taskforce, die sich ein bisschen darum kümmert. Dann haben wir jetzt uns überlegt, vielleicht machen wir einfach eine Crowdfunding-Kampagne, weil das ist so am einfachsten. Und da sind wir jetzt gerade dran und das, also stehen ganz gut in den Startlöchern. Also ich glaube, das wird dann vielleicht letztendlich unser Mittel der Wahl, um erstmal irgendwie so ein Startkapital zu kriegen. Und eine andere Option, die wir in Betracht gezogen haben, war auch so ein Sponsoring von Firmen, aber es war schwierig, Firmen zu finden, mit denen wir ideologisch übereinstimmen und die aber auch Geld haben, um uns zu sponsern.
Das alte Problem.
Richtig.
Aber wie groß soll das Budget sein? Also wie groß muss die Summe sein, wenn ihr sagt, okay, das reicht, jetzt fangen wir an?
Ja, also wir haben uns überlegt, wir hätten gerne irgendwie so eine einigermaßen stabile Finanzierung für die ersten 2 Jahre, damit wir genug Zeit haben, um so eine Memberbase aufzubauen, sodass wir nach 2 Jahren genug Member haben, um unabhängig und alleine zu finanzieren. Und haben jetzt mal so überschlagen, dass man da vielleicht so 70.000 Euro braucht für 2 Jahre.
Holy shit. Ist das nur, weil es in Berlin ist und weil da noch ein Lasercutter rein soll? Oder ist das generell eine Summe, wo man sagt, also wenn ihr einen Hackerspace machen wollt, der irgendwie so ein bisschen funktioniert, dann braucht man so viel Geld?
Also ich glaube, wenn man in Castrop-Rauxel wohnt, ist es wahrscheinlich ein bisschen billiger. Dann kann man sich halt für 100 Euro irgendeine Halle mieten. Also ich glaube, ein ganz großer Teil dieses Budgets ist die Miete.
Okay. Pylon hat gerade mit dem Kopf.
Es ist so ein bisschen organisches Wachstum. Also die Hackerspaces oder Hackspaces und Makerspaces, die ich so mitgesehen habe, die gewachsen sind, die groß geworden sind, die haben auch klein angefangen, mit so einer kleinen Runde von 5 Leuten vielleicht, wie Jens vorhin schon mal sagte, sind dann schnell gewachsen. Das heißt, mit ein paar wenigen Leuten kann man sagen, okay, ich schmeiße jetzt irgendwie im Monat meinetwegen meine 100 Euro rein und dann haben wir 500 pro Monat zusammen, dann können wir schon mal irgendwie unsere 50 Quadratmeter anmieten oder 30 oder sonst wie auch immer. Schon mal damit anfangen, um dann halt hinter zu expandieren. Und ich kenne genügend Spaces, die innerhalb der ersten 3 bis 5 Jahre 5-mal umgezogen sind. Immer wieder etwas größere Räume rein, bis dann hinter irgendwann vielleicht nach 5 Jahren auch die Bekanntheit da ist, dass vielleicht auch ein bisschen Support da ist oder dass jemand sagt so, hey, ich habe da eine leere Halle, ich mache einen Freundschaftspreis dafür, da könnt ihr quasi mit reinkommen und könnt diese Halle nutzen, dann habt ihr 500 Quadratmeter.
Aber wie ist das, wenn ich jetzt sozusagen anfangen will, so ein Ding aufzumachen, ist es dann sinnvoll, dass man sagt, so, also wenn man jetzt nicht sozusagen ein Geschäft gleich mit drin hat, ist es dann sinnvoll zu sagen, wir machen erstmal so klein wie möglich, damit wir nicht auf die Nase fallen? Oder ist es so, dass ihr sagt, nee, es macht schon Sinn, das gleich von Anfang an eine Nummer größer zu planen, weil sonst kann es nie sozusagen so attraktiv werden, dass überhaupt andere Leute damit dazu wollen?
Man muss ein bisschen auf den Ort schauen. Also Berlin ist, glaube ich, fast schon ein schlechter Ort, noch einen neuen Space aufzumachen. Wir haben schon irgendwie 17, 18 Hackspaces hier in der Stadt. Das ist, glaube ich, die Stadt weltweit mit den meisten Hackspaces. Vielleicht auch erstmal schauen, was gibt es schon vor Ort? Kann ich vielleicht was supporten auch, um dort größer zu werden? Oder wenn ich wirklich neu aufmachen möchte, dann klein anfangen, gucken, dann größer zu werden. Das ist eigentlich schon fast der bessere Weg. Wenn es irgendwann scheitert, wenn man merkt, nach 2 Jahren, das war jetzt alles nichts irgendwie, wir müssen den ganzen Maschinenpark wieder rausschmeißen oder so, dann liegt man jetzt nicht irgendwie auf einem großen Batzen Geld, den man irgendwie nochmal nachzahlen muss.
Ist eigentlich eine Vereinsabwicklung, wo wir gerade dabei sind, kompliziert? Oder setzen sich die 7 Leute einfach wieder an den Tisch und sagen, so, das war's?
Ich wüsste jetzt noch von keinem Hackspace, wo wir es abwickeln mussten. Also ich kenne keinen, die existieren alle irgendwie immer noch.
Cold Death, das friert dann meistens ein und verschwindet. Cold Death, das verschwindet dann in der Zeit, es friert ein und ich glaube, es gibt da gar nicht so viele.
Aber die Vereinsabwicklung, die hast du tatsächlich in deiner Satzung mit drin, kann man sich auch kopieren. Das ist so meist der letzte Paragraph, der in so einer Absatzung drin steht. Was passiert bei Auflösung eines Vereins, wenn alle dafür stimmen oder die große Mehrheit dafür, dann steht auch, wo halt zum Beispiel das Geld hinwandert und so weiter und so fort. Das ist alles geregelt.
Sehr gut. Jetzt wurde aber gesagt, also das hat mich ein bisschen verwundert, weil einerseits man braucht also viel Geld, um anzufangen, also relativ zumindest, andererseits so öffentliche Fördermittel eher nicht. Aber da denkt man sich doch, also gerade wenn man jetzt ein mittelloser Hacker ist und so ein bisschen was für die Infrastruktur im Ort auch tun will und vielleicht so eine Art Bildungsprogramm ja auch anbietet, warum nicht öffentliche Mittel? Dafür sind die doch da, oder nicht?
Bei all diesen Finanzierungsmodellen kann man halt irgendwie mit einem total definitiven kommt drauf an, dass irgendwie festmachen. Also es gibt halt irgendwie fast für jedes Modell, also auch für öffentliche Mittel oder so, gibt es irgendwie erfolgreiche Modelle, wo Leute das durchgemacht haben. Es ist halt ein bisschen schwierig. Also man hat dann irgendwie dieses ganze Reporting und man ist dann eingeschränkt und so weiter. Das passt meistens nicht zu der Arbeitsweise von Leuten, die einfach nur Labor für freies Herumschweben haben wollen. Das ist dann oft halt irgendwie sehr auf die Sache bezogen. Ich höre aber auch irgendwie mit totalem Interesse zu, also wie ihr das jetzt aufzieht. Also wir hatten halt damals irgendwie so den Plan von der Finanzierung so, also wir sind irgendwie wirtschaftlich total gut aufgestellt, wenn wir eine Monatsmiete noch auf dem Konto haben. Ja. Und dass wir dann halt irgendwie im Zweifelsfall den Space noch einen Monat weiterlaufen lassen. Das kommt halt einfach aus einer anderen Zeit. Auch irgendwie, wenn man sieht hier die ganzen imposanten Hackerspaces in Berlin, hier Marienstraße 11 oder Seabase oder so, die kommen halt auch aus einer Zeit, als es noch andere Mieten in Berlin gab. Das ist vielleicht auch ein Faktor.
Also ich habe gerade hier, um das kurz einzuflechten, mir wurde gerade noch geflüstert, dass die Anfänge des Clubs hier auch darin begründet liegen, dass die Wohnungsbauagentur damals dachte so, ach, so ein paar Dinge können wir doch hier mal, ein paar Gebäude, die gerade leer stehen, irgendwie vergeben. Und das war dann sozusagen natürlich noch einfacher, einen Platz zu finden. Ja.
Zum Beispiel, ich glaube auch die Seabase hat irgendwie sowas gemacht und da gab es halt eine Frau im Magistrat, die da gesagt hat, hier soll halt auch noch in die Kulturförderung gehen und so weiter. Das sind natürlich irgendwie Sachen, die nicht, kann man nicht drauf spekulieren, dass man irgendwie einen Staat hat, der pleite geht und aber deswegen Räume zur Verfügung stehen.
Na gut, aber man kann natürlich, also Fragen kostet nichts, ne? Also weil,
ja.
Oder? Also weil ich denke da auch
sagen, in vielen Fällen ist es auch einfach so, Leute sagen irgendwie, ich habe einen Raum und die Räume kommen irgendwo her.
Also falls jemand einen Raum für uns hat, kann sich gerne bei uns melden.
Ja, die Raumsuche ist einer der spannenden Elemente. Man muss schon was Passendes finden. Es ist manchmal doch ein bisschen spezieller auch die Anforderungen und es ist nicht so einfach nur möglich, jeden beliebigen zu nehmen. Zum anderen Erfahrung da ist, dass Hackerspaces auch recht skurril sind und mitunter in recht skurrilen Räumen unterkommen, wo so normale Veranstaltungen, normale Sachen nicht so richtig denkbar wäre. Alte Solarien in liegen gebliebenen städtischen Schwimmbädern von vor 30 Jahren zum Beispiel.
Nicht schlecht.
Alte Brausefabrik, die fällt mir noch in Köln ein, oder eine Gasmotorenfabrik gab es da auch mal.
Tabakfabrik in Würzburg, richtig
schön. Zum Beispiel. Aber Gründe. Allein schon irgendwie so diese Raumsuche und diese ganze Verwaltung da drumherum ist schon Hacking an sich. kann man auch schon so nehmen. Man muss ein bisschen kreativ damit umgehen. Oftmals bei Städten, wo man halt neu dabei ist und dann kommt man hin und sagt so, hey, wir wollen hier einen Hackerspace gründen, die haben auch schon eine Satzung und unser Verein dafür und dann gucken die einen blöd an, so, in was? Und dort dann halt auch mit reinzugehen, ich meine, Sportverein kennt jeder oder ein Taumzüchterverein und so weiter, aber was ist ein Hackerspace, die sich als Verein irgendwie organisieren und dort dann halt auch kreativ mit umgehen, ja guck mal, hier mein Sportverein könnte es doch so machen, warum geht das bei uns nicht, wir machen doch auch das gleiche, so Hacksport, das geht doch alles da mit rein.
Okay, wir sind jetzt tatsächlich noch die Runde noch eins erweitern und zwar schalten wir jetzt ins Raumzeitlabor, ist dort jemand zu hören? Hallo, guten Abend.
Hallo.
Hallo, mit wem spreche ich denn jetzt?
Hier ist der Tabasco-Ei.
Tabasco.
Gerade ein bisschen irritierend, weil ich mich selbst mit Verzögerung auf meinen Ohren höre.
Ah, Audiotechnik ist so ein großartiges Ding, wenn es mal funktioniert. Manchmal tut es auch nicht. Sollen wir das nochmal versuchen zu fixen oder schaffst du es trotzdem mit uns zu sprechen?
Ich denke das gleich hin.
Sehr gut. Dann erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn, wir haben schon verschiedene Sorten von Hackerspace gehört, was ist denn das Raumzeitlabor für einer? Und vor allen Dingen, wo genau?
Wir sind in Mannheim. Und wir sind ein normaler Hackerspace.
Was heißt normaler Hackerspace?
Ja, so normal, wie es halt, so normal, wie es halt sein kann.
Also, das heißt ein Raum, in dem zwei Stahlträger durch die Decke gestemmt sind und wo Sofas drinstehen und ein Kabeltisch drinsteht.
Das kommt ganz gut hin. Also im Wikipedia-Artikel Hackerspace war eine ganze Weile lang ein Bild vom Raumzeitlabor. Aha. Ich weiß nicht, ob der da auch immer noch ist.
Können die lieben
Hörer. Ich weiß auch nicht, wer das hinbekommen hat.
Wie habt ihr den denn gegründet? Also wir haben schon jetzt verschiedene Sachen gehört, wie man Hackerspaces gründet. Wie kam es zum Raumzeitlabor?
Das ist eine sehr lange Geschichte.
Könnten wir die Management-Zusammenfassung in 3 Minuten haben?
Die Management-Zusammenfassung ist, dass es eine Aufspaltung vom CCC Mannheim gab. die dann in einem anderen e.V. gemündet hat und zusammen mit noch weiteren Vereinen hier in der Region, unter anderem dem Chaos der Pfeile Heidelberg und der Unix User Group Rhein-Neckar, wollten wir dann eben einen Raum gemeinsam.
Und wie sind denn?
Und um diesen Raum anzumieten, wie man das macht, wie das ja schon besprochen wurde in der Runde, gründet man einen Verein. Und das war das Raumzeitlabor.
Und wie habt ihr denn jetzt ganz konkret den Raum gefunden, in dem ihr jetzt seid? Also wie seid ihr da rangekommen?
Das weiß ich gar nicht mehr genau. Also einer von uns
Magic
hatte irgendwie einen Bekannten, der in diesem Gebäude schon einen kleinen Raum so als Atelier gemietet hatte. Mhm. Also letztendlich sind wir auf so einem ehemaligen Industriegelände in über so einer Lagerhalle. Also es sind tatsächlich Stahlträger und alles im Raum.
Sehr schön. Ist euer Hackspace ein offener Hackspace, wo jeder hinkommen kann, oder seid ihr eine geschlossene Gesellschaft?
Klares Jein. Mhm. Der Raum an sich ist natürlich jedem offen, nur da wir auf so einem Privatgelände von so einer Schwerlastspedition sind, ist es gar nicht so einfach, zu uns zu finden.
Das heißt,
also sprich, wenn man da nach Feierabend der Spedition hin will, dann sind Tore zu, da sind PIN-Codes und all so ein Zeug.
Das ist doch nur so eine Art Herausforderung für den angehenden Hacker, oder?
Ja, genau, das sagen wir auch. Das ist der erste Test.
Wie, wenn du jetzt, also die Frage sozusagen, wie sich auch verschiedene Hackspaces voneinander unterscheiden, was ist denn am Raumzeitlabor Besonderes, was es vielleicht von anderen Hackspaces unterscheidet? Oder ist es einfach nur der Hackspace in Mannheim?
Ich würde sagen, es ist der Hackspace in Mannheim. Ob das das richtige Wort ist?
Naja, sozusagen im Sinne von, dass er sich nicht von anderen Hackspaces unterscheidet.
Die offene Küche.
Ja, so Details gibt es natürlich, wo wir uns unterscheiden. Wir haben halt einen Raum, der 4,30 Meter hoch ist. Deswegen habe ich gesagt, den kann man ja nutzen, den Raum. Mein Vater ist Zimmermeister. Und dann haben wir da halt so eine zweite Ebene aus Holz reingezimmert. Also natürlich unterscheidet es sich von allen anderen Hackerspaces, wie sich jeder von jedem unterscheidet. Aber so jetzt was ganz Besonderes, was unbedingt das Raumzeitlabor ausmacht.
Okay, ich würde jetzt gerne sozusagen zum nächsten Thema übergehen und dann Tabasco gleich am Anfang mal fragen, wie das bei denen ist. Und zwar, das Ding ist, Hackspaces sind ja Gemeinschaften von Menschen. Das muss ja so sein. Das macht ja keinen Sinn. Wir haben schon gehört, also zwei mindestens, besser fünf. Wahrscheinlich eher sieben, damit man einen Verein gründen kann. Wenn jetzt Menschen zusammenkommen und dann auch noch eine gemeinsame Verantwortung haben für einen Ort, dann müssen ja irgendwie Entscheidungen getroffen werden. Und die Frage ist, wie macht man das? Und vor allen Dingen, wie macht man das so, dass man sich nicht nach zwei Wochen die Köpfe zusammenschlägt? Wie macht ihr das denn im Raumzeitlabor? Gibt's da, habt ihr sozusagen, also wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, sowas wie, wir bauen da noch ein Ding ein oder wer darf als nächstes mit den PIN-Code im Tor kaputt machen? Also was, wie genau entscheidet ihr Dinge, die euch alle betreffen?
Naja, die meiste Zeit hatten wir diese übliche Maxime, wer macht, hat recht. Mhm. Das trägt natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, also wenn ich jetzt denke, ich sprühe alles schwarz mit schwarzer Farbe an, weil ich sage, wer macht, hat recht, dann funktioniert das natürlich nicht.
Und was macht ihr dann?
Ja, so eine Situation hatten wir eigentlich noch nicht. Also so ein extremes.
Nein, ich meine nicht sozusagen, wenn jemand euch den Raum anschaut, sondern wenn ihr sagt, okay, wir müssen jetzt, es ist eine Entscheidung, die uns alle betrifft und die müssen wir treffen. Wie trefft ihr die da?
Wir haben einmal im Monat ein Plenum. Damit entscheiden wir zumindest so Sachen wie Geld ausgeben. Mhm.
Und das funktioniert problemlos?
Ja, ach Gott, es gibt natürlich Diskussionen. Warum müssen wir jetzt eine Stickmaschine für 5.000 Euro kaufen?
Warum nicht?
Richtig.
Okay, verstehe. Na gut, Tabasco, dann vielen Dank für die Einblicke ins Raumzeitlabor. Nochmal, falls jemand aus Mannheim gerade zuhört und sagt, Mann, da würde ich eigentlich auch gerne mal vorbeigucken, aber wie man so einen PIN-Code aufmacht, weiß ich jetzt noch nicht aus. Wie macht man das am besten? Euch kontaktieren oder vielleicht mal vorbeikommen können?
Auf unserer Webseite gibt es eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung.
Okay.
Die empfehlen wir eben auch jedem. Es kommen aber trotzdem immer Leute, die sagen, wir sind eine Stunde am Suchen. Dann meinen wir immer, habt ihr die Anfahrtsbeschreibung gelesen? Nein.
Ah, das geht so, ich brauche kein Navigationsgerät. Aber Uhrzeit egal, Tageszeit egal? Nein, also, oder gibt es sozusagen, wo ihr sagt, okay, an dem und dem Tag ist es besonders gut, mal vorbeizukommen?
Naja, ganz im Sinne der Hackerspace Design Patterns treffen wir uns natürlich dienstags. Mhm. Also da ist halt so der öffentliche Tag, obwohl alle Tage so gesehen öffentlich sind. Aber die Leute wollen halt immer einen Tag, der definiert ist.
Okay, alles klar. Dann vielen Dank und viel Spaß hier noch in Mannheim.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
So, jetzt viele gerade das Wort Hackerspace Design Pattern. Das klingt mir so ein bisschen wie das kleine Handbuch des Hackerspaces. Was genau ist das? Wo kann man es finden? Und warum erfahre ich erst jetzt davon? Alle zeigen auf Pylon. Pylon scheint Bescheid zu wissen.
Nee, der Jole ist schuld hier. Nee, wir können es gemeinsam auch sagen. Hackerspace Design Patterns. Ja, dann hast du vielleicht im Jahr 2007 geschlafen, Markus, aber...
Das ist gut möglich. Ich schlafe sehr gerne.
Sehr gut. Hackerspace Design Patterns, wie kam das zustande? 2007 war ein Jahr, da war das Chaos Communication Camp. Damals so in Vierendorf gewesen, vom CCC halt ausgerichtet.
Also Sommerveranstaltung, eine Woche lang.
Genau, und da gab es dann auch irgendwie, genau, alle 4 Jahre leider nur, gibt ja noch andere Camps zwischendurch, andere Veranstaltungen. Und da gab es dann so eine Gruppe von Leuten aus den USA, die kamen rübergeflogen, so Hackers on a Plane, so schön irgendwie gemeinsam rüberfliegen. Und die haben dann gesagt so, ja, wir machen jetzt noch mal irgendwie eine Woche oder zwei länger in Deutschland, Österreich und wir gucken uns mal dort so die Räume an. Wir haben ja gehört, der CCC und andere Gruppen haben ganz tolle, viele Räume und wir wollen sowas auch in den USA haben. Wie habt ihr das geschafft, das aufzubauen? Und haben dann gefragt so, ja, komm, wir fahren jetzt mal rum. Wir sind an dem Tag in dem Raum, in dem Hackerspace und macht doch mal eine Präsentation, wie ihr diese Räume aufgebaut habt und wie ihr die unterhaltet, damit wir das so ein bisschen kopieren können quasi.
Das war eigentlich eine ganz lustige Gruppe, die da unterwegs war. Da war ja Dan Kaminski dabei, irgendwie ein bekannter Sicherheitsforscher. Bree Pettis, der damals beim Make Magazine gearbeitet hat. Und Nick Farr. Nick Farr ist so ein bisschen so der Pate der Hackerspace-Bewegung in den USA lang geworden und war auch lange Jahre auf dem CCC-Kongress. Irgendwie ist einigen vielleicht bekannt, dass er da irgendwie anmoderiert hat und so weiter. Irgendwie ganz, ganz quirliger Typ im Anzug. Und die waren alle von der Frage irgendwie beseelt, so irgendwie, wie machen die Europäer das? Warum kommt es eigentlich dazu, dass das halt eigentlich die Hackerbewegung kommt aus den USA, aber hat sich da nie verfangen können? Oder, naja, natürlich gab es da immer Hacker, auch Leute, die sich da in Gruppen getroffen haben, aber sowas Nachhaltiges wie den CCC gab es da schon mal gar nicht. Das dümpelte auch alles irgendwie sehr auf so einer Untergrundschiene rum, also sehr viele unangenehme Situationen mit Polizei etc., Kriminalisierung, nur weil man sich halt irgendwie für unkonventionelle Techniknutzung interessiert. Und sowas wie feste Räumlichkeiten gab es immer schon da auch. Es gibt einen Ort, der heißt das Loft in Boston, also mit 0 und PH geschrieben, Loft. Und ja, aber irgendwie sind die dann alle immer verschwunden nach einer Zeit und da hat sich dann auch niemand gefunden, diese Spaces weiterzuführen. Und wir hatten halt zu dem Zeitpunkt, Jahrzehnte Erfahrung, kann man eigentlich schon sagen. Also CCC Köln, den sie dann besucht haben, den gab es da zu dem Zeitpunkt 10 Jahre lang und die Räumlichkeiten hier in Berlin, die gab es noch viel länger.
Ja, und dann kam der Jens irgendwie, wir waren beide damals in Köln, auch im CCC Köln auch aktiv, kam der Jens auf mich zu, meinte so, ey, die kommen jetzt da an dem Tag vorbei, ich glaube, das war ein Dienstag eventuell. Wir sollen dann Vortrag halten, wie läuft das eigentlich mit den Hackerspaces? Aber lass uns mal nicht über den CCC Köln reden, sondern lass uns mal was Allgemeines draus machen. Und hat den Vorschlag gemacht, so einen Design-Pattern-Katalog aufzustellen. Design-Patterns sind schon ein bisschen älter. Ursprünglich aus Architektur entstanden. Ich will eine Satellitenstadt aufbauen. Was brauche ich alles in einer Satellitenstadt? Okay, ich brauche Wohnhäuser, ich brauche irgendwie Schulen. Und das halt so als Fragestellung, als Problemstellung mit einer möglichen Antwort oder mehreren möglichen Antworten. So, irgendwo die Fragestellung ist, wo gehen die Leute einkaufen? Antwort, ja, gut, ich baue dann halt ein paar Supermärkte dahin. Fragestellung, die Kinder sollen irgendwo spielen? Ja, ich baue einen Kindergarten und ich baue noch irgendwie Spielplätze dazu.
Genau, das ist ein bisschen anders als ein Kochrezept, also was ich halt irgendwie Schritt für Schritt befolge und am Schluss habe ich ein Ergebnis. So ein Design-Pattern-Katalog ist eigentlich mehr so eine Art Lego-Kiste, wo ich mir einzelne Teile rausnehmen kann und die passen alle ineinander, aber was ich dann letztendlich damit baue, das ist dann mir überlassen. Aber die Teile an sich müssen alle irgendwie passen und da muss halt irgendwie Erfahrung bei sein. Und wir haben dann angefangen und haben uns dann voll in diese Metapher reingesteigert und das ist immer schön, wenn man eine Metapher hat, die man bis zum Schluss auskosten kann. Und haben dann halt angefangen, diesen Design-Pattern-Katalog für den Aufbau von Hackerspaces zu machen. Und da fielen uns dann gleich ein paar Sachen ein, die wir einfach in den letzten 10 Jahren gelernt und gemacht haben. Zum Beispiel das Plenum-Pattern. Wir haben gesagt, es ist irgendwie gut, wenn du ein regelmäßiges Plenum hast, wo du über Themen dann halt entscheiden kannst und dich abstimmen kannst.
Kam auch bei rum irgendwie so, ja, aber wann treffen wir uns denn? Und ganz allgemein gesagt, jeder Wochentag ist blöd, nimm den Dienstag. Da steht einfach so da drin und das wurde 1:1 von, ich weiß nicht wie vielen Spaces kopiert, man findet es auch heute immer noch, schau einfach mal irgendwie Hackerspace in den USA an, wie viele sich da dienstags treffen, das ist der alte Tenor halt aus dem CCC auch gewesen, als der CCC eigene Gruppen aufgemacht hatte, wenn wir uns alle Dienstag treffen, dann können wir auch Telefonkonferenzen machen, uns mal untereinander auch absprechen, man weiß ja, dass in einem anderen Raum irgendwo jemand ist, und wir haben das einfach mal komplett so mit übernommen und es ist heute bei vielen Spaces immer noch so, vielleicht Ausnahme Berlin, weil es gibt so viele Spaces und einige Leute mehrere Spaces besuchen, dass dann auch an mehreren Tagen dann halt Treffen ist. Aber hier im CCCB ist jeden Dienstag offen, da könnt ihr auch vorbeikommen.
Das ist ja crazy. Ich muss Kat ganz kurz fragen, habt ihr euch dieses Design-Pattern-Ding jetzt auch vorgenommen und befolgt das genau oder macht ihr...
Nee, wir haben tatsächlich viele Leute interviewt und befragt, wie sie ihre Spaces aufgebaut haben, wie sie es gemacht haben, aber das ist ein Design haben wir uns nicht.
Okay, gut. Ich möchte gerne gleich nochmal genauer sozusagen auf diese Entscheidungsfindung und Problemlösungsstrategien zwischenmenschliche auch in Hackspaces zurückkommen. Aber vorher machen wir noch eine kleine musikalische Pause, die mit einem kulturellen Ereignis zu tun hat, das gerade wieder angefangen hat und danach gibt es die Nerd News. Lost what felt like it all in a game. Every man I've measured out had hurt me before I could ever feel safe. Great for our union, would you die to and be abusing? Unsure intentions, are you using? Bit confusing, what are you choosing? Saw me as a queen, but wary of the greed. Would I be what you need? Would it lead to more defeat? Would I just be a notch on your brain? It means when I saw love in your eyes, felt the power in between my thighs. A stallion, a dark knight, never lie.
Fight with rage. poison sea. Names given and free, but mothers not masters, but fathers not captors. When there was only nature disaster, not man-made hellish ever after. Let's live in a new world, not die in the old one. To a woman from a girl, I cry for the cola. Like a shogun, hang some, rearrange funds, unenslave them, hate is all none. Burning sun and inspire, no more lagging. Feel the fire on my dragons.
Kelly Maisie war das, In the Night, ein Game of Thrones Remake, wie man sicherlich gehört hat. Und das ist, dieser Song ist auch also ein kleines spannendes Lehrstück in Urheberrechtskultur, weil in Amerika, in den US of A, ist das Fair Use, das heißt, da darf man das machen. Und dieses Musikstück, das wir gerade gehört haben, ist Creative Commons Lizenz. Und das habe ich als Vorwand genommen, um es hier in Deutschland abzuspielen. Ich weiß nicht ganz, ob ein Jurist mir da irgendwie zustimmen würde, aber ich habe gedacht, das geht vielleicht mal. So, wir sind hier im Chaos Radio 222 und wie es sich für ein ordentliches Chaos Radio gehört, gibt es natürlich jetzt mal die Nerd News und die sind zusammengetragen von Danima und vorgetragen von Christina.
Unbekannte haben per Malware unbemerkt 80 Millionen US-Dollar aus der Zentralbank von Bangladesch gestohlen. Denn digital hatte die Bank nicht viel aufzubieten, um Einbrüche zu verhindern. Auch vollständig nachvollziehen ließ sich die Attacke nicht. So fanden Gutachter in der Bank 10 Dollar Gebrauchswitches und monierten das Fehlen jeglicher Firewalls. Ein größerer Schaden wurde nur verhindert, weil sich die Ganoven bei einem Empfänger vertippten und Kreditinstitute so bei der Zentralbank nachfragen mussten. Diese stornierte dann die Überweisungen, die sie sonst um 1 Milliarde US-Dollar erleichtert hätten. Ob man die verbliebenen Millionen nun in ein vernünftiges Sicherheitskonzept investiert, ist nicht bekannt. Der Browserhersteller Opera bietet erstmalig ab Werk einen gebündelten, kostenlosen VPN-Dienst an. Im aktuellen Developer-Bild lässt sich der Browser so konfigurieren, dass Webseiten den Anwender als Nutzer aus Deutschland, den USA oder Kanada wahrnehmen. Die Daten werden nach Angaben des Unternehmens im VPN-Tunnel verschlüsselt. Der Dienst wird durch den VPN-Anbieter SurfEasy realisiert, den Opera im letzten Jahr übernommen hat. Auch wenn das Angebot vielversprechend klingt, empfehlen wir, AGBs lesen und kritisch bleiben. Wenn wir Opera den VPN-Dienst gegenfinanzieren will, scheint noch nicht klar. Die kanadische Polizei verfügt offenbar seit dem Jahr 2010 über die Fähigkeit, Nachrichten des BlackBerry Messengers zu entschlüsseln. Dazu verwendeten sie den globalen Schlüssel, den eigentlich nur BlackBerry besitzen sollte. Es ist daher anzunehmen, dass das Unternehmen den Schlüssel selber an die Behörden übergeben hat. Eigentlich sollten zentrale Schlüssel dank Methoden wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jedoch gar nicht notwendig sein. Entsprechend schlecht schneidet der BlackBerry Messenger auf dem Secure Messaging Scoreboard der Electronic Frontier Foundation ab. Dieses gibt eine Übersicht der Sicherheit von Messengern unter verschiedenen Sicherheitsaspekten. Den Link findet ihr in den Shownotes. Sicherheitsforscher von Checkpoint haben das sogenannte Nuclear Exploit Kit analysiert, mit dem Kriminelle vor allem den Verschlüsselungstrojaner Loki verbreiten. Es bemüht dabei, gleich mehrere Sicherheitslücken in VB und JavaScript für Internet Explorer sowie Flash und Microsoft Silverlight. Weitreichende Freiheiten bei der Gestaltung von Werbekampagnen sorgen immer wieder dafür, dass auch vermeintlich vertrauenswürdige Websites durch eingebundene Werbung zur Infektionsquelle werden können. Damit eure nicht dazugehören, empfehlen sich wie immer regelmäßige Updates, einen guten Adblocker und einen Browser mit Click-to-Run-Funktion oder eine Mülltonne für untote Browser-Erweiterungen wie Silverlight, Java und Flash.
Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 222 aus der Marienstraße 11, wo es heute um Orte geht wie den Ort in der Marienstraße 11. Das ist nämlich die Heimat des Chaos Computer Club Berlins. Und es geht heute um Hackspaces oder Hackerspaces. Und wir haben schon in der ersten Stunde gelernt, was das überhaupt ist und was man braucht, um das zu gründen. Und haben auch etwas über das Design Pattern Handbook oder wie auch immer das genau hieß. Ich habe es schon wieder vergessen.
Hackerspace Design Patterns.
Hackerspace Design Patterns gelernt. Ich begrüße nochmal herzlich die Gäste. Gizmo ist das. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Kat.
Hi.
Ich verwechsel die beiden immer. Sie sehen auch so ähnlich aus. Aber der eine hat eine Mütze und der mit der Mütze ist Joel.
Hallo.
Und Pylon.
Hallo.
Und ihr wolltet noch kurz etwas zu den Design Patterns sagen.
Ja, das Spannende ist halt einfach dabei den Design Patterns gewesen. Wir hatten halt den Vortrag dann in Köln gemacht, in kleiner Runde, so mit 10 US-Hackern halt zusammen. Und im Anschluss kam dann Brie Pettis auf mich zu, wie gerade schon angesprochen, beim Mac-Machine halt damals dabei gewesen, hat er geschrieben. Und fragt mich so, sag mal, kann ich die Folien haben? Ich sag so, ja klar, hier hast du einen USB-Stick, so kurz mal übergeben. Was ich nicht wusste, ist, dass er 2 Minuten später auf das Blog vom Mac-Magazin gestellt hatte. Das Ding dann irgendwie einmal komplett weltweit rumgegangen ist, irgendwie zigtausend Leute erreicht hatte und plötzlich poppten dann irgendwie weltweit so die ganzen Hackerspaces auf. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt, es hat aber ungefähr 5 bis 6 Jahre gedauert, bis man in Deutsch übersetzt wurde. Aber es gab irgendwie ganz schnell danach dann irgendwie so spanische und japanische Übersetzungen, was ich total lustig fand. Und was auch noch interessant war, dass viele von den Patterns so 1:1 übernommen wurden. Beispiel, wir hatten so ein Pattern mit reingebracht, so das Mate-Pattern. Also du brauchst in einem Hackspace Mate. Was man hier so auf dem Tisch stehen sieht, so, damit man auch nicht einschläft, ist auch besser als dieses komische andere zuckerhaltige Getränke mit Koffein. Also hab Mate da. Da gab es dann auf einmal plötzlich so ganze Vertriebskanäle, die dann irgendwie versucht haben, Mate in alle Welt zu importieren quasi. Also es ist grauenhaft, wo du heutzutage überall Mate findest. Du kannst wirklich in fast jeden Space reinkommen, egal wo du hingehst, ob du jetzt irgendwie in den USA bist, in der Türkei bist oder sonst wo auch immer. Du findest Mate dort vor Ort.
Dann ist euch klar geworden, was ihr damit angerichtet habt.
Eine weltweite Bewegung.
Das ist tatsächlich so. Also es gibt dieses Verzeichnis hackerspaces.org, das ist ein Wiki und da werden halt die ganzen Dinge gesammelt, da findet man auch die Design-Patterns und 2007 war halt so ein Explosionsjahr, da ist halt irgendwie von ein paar Spaces, die da verzeichnet werden, ist es dann ganz schnell in eine dreistellige und dann vierstellige Zahl irgendwie von Spaces gekommen.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf, was ihr aufschreibt, es könnte möglicherweise ein weltweiter Trend daraus werden.
Ja, tatsächlich bin ich auch ein bisschen stolz, also dieses Wort Hackerspaces, wo ich immer noch nicht genau weiß, von wem das eigentlich geprägt ist.
Das war Publikum, halt, weiß das jemand?
War halt einfach da so 2006 rum ein paar Jahre später, also ich glaube vor ein paar Jahren, hat dann halt auch das Oxford English Dictionary beschlossen, das dann halt aufzunehmen.
Ach wirklich?
Und das passiert einem ja auch nicht so oft im Leben, dass halt so ein Wort, wo man die Bewegung halt mit initiiert hat, dass das dann halt irgendwie in so einem Wörterbuch auftaucht.
Meine Herren, liebes Internet, falls du weißt, wo das Hackerspace herkommt, auch gerne sagen, bei Twitter, @chaosradio oder...
Und das ganz am Anfang auch so, also es klingt auf jeden Fall sehr germanisch, ne? Hackerspace und so, das klingt wie so eine Kompositionsbildung, die halt so Deutschen gefällt. Deswegen glaube ich, dass es halt schon so aus unseren Kreisen kommt, um das zu beschreiben, was wir halt machen. Manchen Leuten, ja, gerade wenn man dann Hackerspace sagt, dann klingt das im Deutschen so, als ob da halt nur männliche Hacker sind und die Hackerinnen irgendwie draußen bleiben. Deswegen benutzen manche das Wort Hackspaces, aber eigentlich ist es egal. Also benutzt einfach das Wort, was euch lieber ist und ob ihr Hackspace oder Hackerspace sagt. Es gibt in den USA gibt es auch ein Female-Only-Hackerspace. Macht einfach, was ihr für richtig haltet. Mich stört das nicht.
Hackspace also. Ich wollte aber genau zu dem Punkt zurückkommen, den wir vor der Musik hatten. Und zwar, das ist dieses Leute treffen zusammen, gründen zusammen etwas und brauchen dann ein Konzept dafür, wie man Entscheidungen trifft. Und ich bin darauf gekommen, weil ich mal ganz fasziniert dabei war, wie ein Hausprojekt angefangen wurde. Und da wurde als allererstes, also bevor alles andere probiert wurde, wurde zusammengesetzt und tatsächlich aufgeschrieben, wie die Entscheidungsfindung in der Gruppe so auszusehen hat. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, die Hackspaces, das habe ich heute gelernt, sind eher so Dinge, die relativ spontan passieren und dann auch aus sich heraus wachsen. Und deswegen würde mich tatsächlich interessieren, wie sich das auch, vielleicht habt ihr auch Anekdoten sozusagen über den Lauf der Zeit entwickelt hat. Und Gizmo, ich würde gerne bei dir anfangen, weil du bist ja der Schuldige sozusagen, also der sich bei euch in der Raumfahrtagentur sozusagen hat hinstellen lassen, um eine Firma zu gründen. Bist du denn auch der Chef?
Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, das organisatorische Weekly ist die Firma, die eben dann auch den Mietvertrag hält, die Stromrechnung bezahlt und eine Versicherung haben wir noch für so ein paar Kleinigkeiten, das war's. Wird getragen komplett von den Beiträgen. Das ist ungefähr so das, was zu null laufen muss, sonst wird es irgendwann schwierig. Das ist auch der Fall über die Jahre, sind jetzt 8 Jahre damit relativ gut rumgegangen. Wir haben auch 2 Umzüge hinter uns gebracht. Zur Entscheidung gehören natürlich schon auch noch ein paar mehr, vor allem die Leute, die diese Werkstatt nutzen und den Raum nutzen. In der Organisation von der Raumfahrtagentur ist es so, dass wir da jetzt nicht dedizierte Bereiche haben für Leute, die dort ihren Arbeitsplatz haben oder ihren Schreibtisch, wie so ein Coworking Space, sondern es gibt nur dedizierte Werkstattbereiche, also die unterschiedlichen Maschinen, die unterschiedlichen Disziplinen, Techniken haben jeweils einen definierten Bereich, einen Teil des Raums zwischen eben 3D-Druck, Tonstudio, Textilverarbeitung, Elektrotechnik, solche Sachen. Und da bilden sich zwangsläufig Grüppchen drumherum, Nutzer, Kernuser, also Leute, die regelmäßig im Space sind, die mit einem Thema sehr vertraut sind, womöglich selber noch eine Maschine mitgebracht haben, die also da so ein bisschen den Hut aufhaben in diesem einzelnen Bereich und dann Leute außenrum, die das halt regelmäßig nutzen oder auch seltener, je nachdem. Und so ist es also, was mich betrifft, so den Chef zu spielen, eigentlich die initiale Claim-Geschichte zu handeln, also wo welche Bereiche landen, wenn es darum geht, einen neuen Raum, wie gesagt, 2 Umzüge waren es bisher, zu besiedeln gilt. Danach halte ich mich da auch schwer zurück, beziehungsweise danach ist es Gegenstand von den Leuten, die es betreiben oder die diese Bereiche managen.
Aber geht das sozusagen immer konfliktfrei oder gibt es auch sozusagen Dinge, wo ihr schon...
Gut, wie gesagt, das waren ja schon ein paar ungefähr 10 Jahre Hintergrund. Die Leute verstehen sich ganz gut. Und gerade wenn es ums Fachliche geht, eben einen solchen Werkstattbereich, dann trifft man sich doch irgendwo in der Mitte und in dem für, dass es dann halt auch in Ordnung ist. Also sei das jetzt auch so ein bisschen eine Policy zum Aufräumen oder zum Instandhalten. das müssen dann die Leute im Unterschied klären, die einzeln machen, jeder Fachbereich.
Ich wollte gerade sagen.
Da auch so ein paar Unterschiede. Das ist dann Tagesgeschehen, ist klar, da ist natürlich auch immer wieder was los. Große Kernfragen nicht und auch der Investitionsbereich ist bei uns immer so ein bisschen außen vor. Das machen die Projekte, die Leute selber.
Okay, ich hätte übrigens mal nicht fragen sollen, wie trefft Entscheidungen, sondern wer putzt eigentlich? Aber gut, Joel, wie ist das bei dir, Entscheidungsstrukturen in Hackspaces? Wie macht man es am besten? Ich meine, klar, ihr habt in eure Design-Patterns geschrieben, irgendwie Dienstagsplenum. Aber funktioniert das denn immer und funktioniert das so reibungsfrei? Also wenn ihr mir jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr mir jetzt alles erzählt, es gibt keine Probleme und das Plenum ist ein wunderbarer Ort und es regnet Blumen, dann muss ich sagen, dann habe ich die Menschheit bis jetzt falsch eingeschätzt oder ihr erzählt mir Märchen.
Nein, das ist kein Bug, das ist kein Feature. Es gibt keinen Hackerspace ohne Hackerspace-Drama. Aha. Und der Goldstandard für Hackerspace-Drama ist für mich Noise Bridge in San Francisco. Also die performen einfach das am besten, am unterhaltsamsten. Okay. Auf ihrer Mailingliste, um ein Beispiel zu nennen, ist halt liegt halt in eher alternativen Teil von San Francisco und irgendwann war da so eine Gruppe, die gesagt hat, ihr habt doch so einen offenen Raum und ihr seid doch völlig frei in euren Gedanken und jeder kann da was machen und wer macht, hat recht und so weiter. Ich würde diesen Raum gerne nutzen und dann wurde gesagt, ja klar, mach ruhig. Der Nächste, der dann in den Raum kam, fand den Hackerspace verwandelt in einen Sektentempel. Räucherstäbchen waren da, der Guru stand vorne, eine Gruppe von Meditierenden saß im Raum und hörte gespannt zu und irgendwann wurde dann das auch auf der Mailingliste gesagt, also ja, jeder kann sich hier selber verwirklichen und wer macht, hat recht, aber das geht jetzt doch ein bisschen weit weg von unseren Kernkompetenzen. Vielleicht sollten...
Das ist so eine Art Seelenlöten.
Genau. Kein Hackerspace ohne Hackerspace-Drama und meistens sind es halt auch wirklich diese Themen wie wer macht sauber, wer putzt die Klos im anderen Hackerspace, der mir sehr am Herzen liegt, das Metalab in Wien. Da haben sie immer, waren sie sehr, sehr stolz drauf, dass sie alles im Konsens machen und nie Abstimmungen machen müssen und dieses Hässliche mit der Demokratie, dass die größte Minderheit die kleinen Minderheiten alle unterdrückt und so, bis sie dann halt das ist eine Geschichte, die ist schon ein bisschen älter. Mittlerweile hat sich das in Europa auch anders entwickelt. Aber damals haben die Leute noch geraucht. Ihr erinnert euch vielleicht. Mhm. Da gab es Raucher. Da kam dann der Winter und einige Leute haben halt im Hackerspace geraucht und andere fanden das unmöglich. Und da gab es halt das erste Mal halt eine Abstimmung im Metalab, wie die jetzt mit dem Raucherproblem vorzugehen ist. Also man hat das dann so gelöst, dass man halt ein kleines Kabuff eingerichtet hat, das sogenannte Gesundheitskammerl. Und im Gesundheitskammerl durfte geraucht werden. Mittlerweile ist der ganze Hackerspace aber auch rauchfrei. Also Kultur ist irgendwie weitergegangen. Aber ja, kein Hackerspace ohne Hackerspace-Drama gehört dazu.
Okay, Pylon, hast du da auch noch eine Anekdote vielleicht beizusteuern?
Ja, bekannt sind auch Schreitherapien bei Plenums. Das kommt auch immer wieder mal vor, dass dann doch durchaus die Gespräche etwas ausarten und ein bisschen lauter werden. Ich fand es früher anstrengend, mittlerweile sehe ich das durchaus als Kulturprogramm an. Man kann auch sich mal zurücklehnen, einfach mal 5 Minuten warten, bis alle Meinungen ausgetauscht wurden in etwas größerer Lautstärke. Und dann geht das auch schon wieder vorbei, dann kann man wieder in Ruhe weiterreden.
Aber das, also sowohl das, man macht das sozusagen mit Schreitherapie, als auch das, wer macht, hat recht. Das klingt aber schon noch, als sozusagen die Leute, die sozusagen viel Energie haben, bestimmen das Vorgehen im Hackerspace.
Ja, das, also wenn wir jetzt irgendwie weniger lustig darüber reden, das kann dazu führen, dass so ein Hackerspace umkippt, dass die Stimmung ganz schlecht wird und dass alles ein bisschen autoritärer wird. Ist schlecht. Also wenn da irgendwie das Ganze innerlich vergammelt und eine schlechte Kultur drin ist, dann kann so ein Hackerspace auch umkippen.
Also warum ich mir die Frage stelle, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass es zum Problem werden kann im Sinne von, das wirkt ja, so wie es erzählt hat, am Anfang immer so relativ fluffig. Also man trifft sich so, man denkt so, hey, wir sind uns irgendwie sympathisch und wir gründen jetzt einfach mal dieses Ding und dann geht das vielleicht auch ganz lange im Konsens, dass man alles macht. Aber irgendwann erreicht es ja so eine kritische Schwelle, wo man merkt, jetzt geht es halt nicht mehr, jetzt können wir es sozusagen nicht einfach so machen, sondern jetzt müssen wir tatsächlich auch reflektieren und mal sozusagen darüber reden, wie wir vielleicht auch reden. Und ist das so eine Schwelle, woran so ein Hackerspace dann auch irgendwie zerbrechen oder scheitern kann, wenn das nicht funktioniert?
Kann passieren. Also unsere Erfahrung sagt so aus den letzten 15, 20 Jahren, man hat immer so Höhen und Tiefen eines Spaces. Man fliegt dann irgendwo. Ja, oder so ein bisschen ansteigende Sinuskurve, die halt immer so ein bisschen mehr wird. Das heißt, man hatte irgendwie mal so ein Hoch, vielleicht irgendwie nach einem Camp, was halt alle 4 Jahre stattfindet, dann ist es auf einmal super toll und der Space läuft super, alle sind glücklich und es wird dann vorangearbeitet und irgendwann ist das für manche Leute vielleicht ein bisschen zu viel. Dann zertrennt sich so ein bisschen die Gruppe, schreit sich vielleicht mal zwischendurch auch an oder auch nicht. Und dann kann es passieren, dass die Gruppe auch mal zerbricht oder manche Leute in einen anderen Space gehen. Ich meine, es gibt Städte, wo mehrere Spaces sind, dann besucht man einen anderen Space, geht mal ein bisschen Au-pair-hacken und sowas in der Richtung und kommt vielleicht später wieder. Aber man kann sagen, so eine Sinuskurve von ja fast schon 4 Jahren, die man halt so dazwischen hat. So alle 4 Jahre ist alles super und dann gibt es auch vielleicht mal 2 Jahre, wo es mal ein bisschen nicht so toll ist.
Das Camp ist an allem schuld.
Durchaus.
Kat, ich würde das von dich natürlich jetzt auch gerne fragen. Die eine Sache ist ja genau sozusagen, also man kann das ja sagen, wenn man jetzt so ein Ding gründet und das auch gleich in größer angeht, was ihr ja sozusagen jetzt vorhabt, spielt das auch eine Rolle? Also habt ihr das auch irgendwie vorher besprochen oder ergibt sich das auch so?
Also wir haben keine Entscheidungsstrukturen festgelegt, aber wir haben, oder viele von uns haben so einen Aktivisten-Background irgendwie und auch teilweise in gemeinsamen Gruppen, wo wir auch so Pläne haben und Basisdemokratie, die schon sehr lange sehr gut funktioniert, und würden das, denke ich, auch auf diesen Space anwenden. Und da wird auch nicht so oft rumgeschrien.
Was heißt das konkret? Also
dass Entscheidungen einfach im Plenum getroffen werden, aber nicht mit Mehrheiten, sondern soweit es Möglichkeit ist, jeder seine Meinung preisgeben kann und dann man gemeinsam eine Lösung findet.
Das klingt alles so schön.
Es kann auch funktionieren.
Also es ist auch nur fast unrealistisch, weil die Leute, die so einen Hackerspace bevölkern, die sind halt ganz stark intrinsisch motiviert. Die wollen halt einen eigenen Raum haben und die wollen, sie haben Wissensdurst und die brennen innerlich dafür, dass dieser Raum gefüllt wird. Und da ist ganz, ganz selten die Motivation, ich mache jetzt alles kaputt. Also trotz aller Schreitherapie und so findet man doch dann wieder zueinander.
Ja, meine Vermutung war tatsächlich auch nicht gewesen, dass jemand denkt, ich mache jetzt alles kaputt, sondern dass es zwei Leute geben, die eine ganz genaue Vorstellung, oder zwei Lager gibt, oder drei oder vier, die eine ganz genaue Vorstellung davon haben, was der richtige Weg TM ist, um sozusagen den Hackerspace zu betreiben. Aber ihr habt vorhin viel so einen Halbsatz und da würde ich gerne sozusagen nochmal genauer hingucken, die Tür. Das ist sozusagen, ich kann mir vorstellen, es gibt tatsächlich bei Hackerspaces sozusagen viele praktische Probleme, die man irgendwie klären muss. Also zum Beispiel, wie dick ist eigentlich die Internetanbindung, die man in so einem Hackerspace braucht? Reicht eine landesübliche 100 VDSL-Leitung, falls man sie zur Verfügung hat, oder braucht man mehr? Da wird der Fuel schüttelt mit dem Kopf, sag mal eine Zahl einfach nur.
Ja, immer das Maximum, was geht. Also Glasfaser direkt in den Hackerspace oder so.
Okay, und dann ist tatsächlich die Frage der Tür. Das ist ja eigentlich ganz spannend, weil man wird ja wahrscheinlich keinen da haben, der auf die Tür aufpasst. Das heißt, man muss entscheiden, wer darf denn da ein- und ausgehen.
Genau, da gibt es unterschiedliche Modelle. Also auch in den meisten Spaces, die ich so kenne, ist das so, dass irgendwie den, ja, so Schlüsselmember zu sein, das hat irgendwie dann was mit Mitgliedschaft in dem Hackerspace zu tun und ist dann oft auch an bestimmte Sachen gebunden, dass man dann halt irgendwie regelmäßig auf dem Plenum erscheint oder in dem Entscheidungsgremium, was es da gibt. Das ist dann meistens noch so eine nicht so thematisierte Hierarchieebene, die da reingegeben wird. So hier, das sind die Mitglieder und das sind die Mitglieder mit Schlüssel. Es gibt allerdings auch ganz andere, also Noisebridge, die ich eben als Goldstandard in Drama erwähnt habe, die sind halt aber auch in anderen Sachen halt richtig goldig und lieb. Also Mitch Altman von Noisebridge fährt durch die Welt und verteilt Schlüssel für den Noisebridge Hackerspace. Ich habe dann auch einen bekommen, du hast bestimmt auch einen.
Ich habe einen aber nie benutzt,
ja, genau.
Weil ich noch nie da war.
Genau, also einfach, wenn ihm Leute sympathisch sind, drückt er einem den Schlüssel in die Hand und genau. Das ist halt eine maximal offene Türpolitik, weil das halt auch immer alles gerne technisch gelöst wird.
Wollte ich gerade fragen.
Gibt es halt irgendwie ganz unterschiedliche Lösungen. Fast jeder Hackerspace fängt dann erstmal mit einem Türprojekt an. Also wir müssen erstmal den Türstatus nach außen kommunizieren. Irgendwie ein Bot, der das auf Twitter macht oder auf der Webseite wird ein grünes Lämpchen angeschaltet oder sowas. Das ist irgendwie so ein Standardprojekt, was irgendwie jeder Hackerspace am Anfang irgendwie machen soll. Mittlerweile gibt es, weil wir ja alle Standards lieben, halt auch einen Hackerspace-Türstatus-Standard. Da gibt es halt eine API-Spezifikation, wie man halt in Hackerspaces auf der Welt den jeweiligen Status dann abfragen kann.
Aber warte, also meine Theorie wäre, es gibt zwar diese API, aber es hat noch kein Hackerspace geschafft, die umzusetzen.
Nee, das haben erstaunlich viele Hackerspaces.
Tatsächlich, ja. Ich möchte mal, können wir bitte kurz aufzeigen, wer ist denn alles aus dem Marienstraße 11, also der Ort, an dem wir uns befinden hier? Aha, hier geht nur eine Hand hoch, da hinten noch ein paar. Gibt's hier ein Türprojekt? Weiß das jemand?
Nee, nicht wirklich. Also das hier ist ganz klassisch, hier gibt es Schlüssel tatsächlich und du musst schon dazugehören und das entsprechende Vertrauen auch aufgebaut haben innerhalb der Gruppe, um dir einen Schlüssel ergattern zu dürfen.
Das Vertrauen, wie macht man das? Also weil jetzt Schlüsselmember viele ja schon sagen, so eine Hierarchie gibt es ja auch sozusagen im Design-Pattern oder gibt es da auch sozusagen...
War nicht damals im Design-Pattern vorgesehen.
Aber gibt's,
wir haben ganz viel übersehen, was wir dann halt irgendwie...
Aber gibt es sozusagen in euren Erlebnissen jetzt sozusagen, was muss ein... also in der Raumfahrtagentur ist wahrscheinlich sozusagen, wenn man da an sich ich den Werkstatt sozusagen meine Werkstatt machen darf, dann geht das? Oder wie habt ihr das geklärt?
Ganz klassisch. Es gibt auch eine Schließanlage, Schlüsselsystem, also entsprechend genauso ja. Schlüsselmember, keine elektronische Anzeige über den Besetzungsstatus.
Aber was muss man machen, um Schlüsselmember zu werden? Also wie habt ihr das geregelt?
Selbe Spiel. Es ist eine Vertrauensfrage natürlich, Zugang zu den Räumen zu gewähren, und dementsprechend sind das bekannte Leute, die schon länger da sind. Das wachsen Leute mit in der Raumfahrtagentur dazu, also die vorher jetzt nicht unbedingt direkt aus dem CCC-Umfeld schon bekannt waren, so. Das ist dann natürlich so eine Übergangsphase und man lernt sich erstmal kennen oder die tauchen regelmäßiger auf, man kommt da so ein bisschen weiter rein. Ja. Und dann ist das dann auch irgendwann geklärt, beziehungsweise dann ist dann auch die Schlüsselfrage.
Kat, habt ihr da schon irgendwie Pläne? Wollt ihr das, also gibt es schon einen Plan?
Also wir haben in unseren Finanzplan 20 Schlüssel reingeschrieben. Also wir haben irgendwie ein Budget für Schlüssel, aber wir haben da noch keinen Plan. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, irgendwie, wo der Space ist, wenn da einer von uns direkt nebenan wohnt und die Tür aufmachen. Also keine Ahnung. Ja. Müssen wir mal sehen.
Also, aber ihr habt auch nicht geplant, dass die, dass es irgendwie Öffnungszeiten gibt oder sowas?
Nee, also soll halt möglichst offen sein, die meiste okay. Zeit einfach, ja. Weil ich glaube, we'll cross that bridge when we come to it.
Okay. Wie ist es bei euch zu sagen, wie wird man Schlüsselmember? Also jetzt, wenn jetzt nicht gerade jemand von der Noisebridge kommt und sagt, hier, geiler Typ, du hast einen Schlüssel.
Naja, wenn du jetzt nicht selbst den Space mit gegründet hast und dann quasi zu der Ursuppe dazugehörst, dann hilft es schon, einfach mal vorbeizukommen an einem offenen Tag, also zum Beispiel Dienstag, wenn er offen ist, dich einfach einzubringen, mal vorzustellen, ins Gespräch zu kommen, mit irgendwie Membern öfters wiederzukommen, einfach mal regelmäßig da zu sein, ob es jetzt irgendwie einmal im Monat ist oder halt irgendwie wöchentlich, ein bisschen was Vertrauen aufzubauen, vielleicht auch mal einen Vortrag reinzubringen oder einen Workshop. Und dann irgendwann so, ja, hör mal, du bist doch so oft hier und du hast doch schon mal mitgeholfen, Toilette zu putzen, möchte ich den Schlüssel haben.
Das ist der wichtige, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der wichtige Punkt. Ihr müsst einmal die Toilette mitgeputzt haben.
Muss man immer.
Gut, was man sonst noch so in Hackerspaces machen kann, also ab von denen, dass man alleine runterwerkelt, das klären wir gleich. Jetzt noch eine kleine Musik von Ryan Harley, Growing Pains.
Says she's chosen her own way.
Growing Pains von Ryan Harley hier im Chaos Radio 222, wo wir noch eine halbe Stunde haben, um über Hackspaces zu reden. Und wir wissen jetzt eigentlich schon alles, was man braucht, um sie zu gründen. Also wichtig ist, dass man einen Verein hat, dass man Geld hat, dass man eine Tür mit Schlüsseln hat und dass man das Klo putzt. Das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst, die letzten 90 Minuten.
Das ist aber schon sehr grob.
Ja, naja, man soll ja auch sozusagen den Podcast nochmal hören können, wenn er dann raus ist. Die sind auch mittlerweile schon Gästepannen gekommen. Ach ja, guck mal, da kommt der Pylon nochmal zurück. Wo sind eigentlich die Ketten? Verschwunden, explodiert.
Wir überzeugen uns von dem Ort der vorbildlichen Sauberkeit und Ordnung in diesen verstehe. Räumen.
Wir möchten das nicht weiter ausführen und ins Details ergehen. Jetzt ist es ja so, der Hackspace, über den wir jetzt geredet haben, ist ja ein Ort, in dem sie Individuen finden und dort sozusagen ihr individuelles Zeug machen. Jetzt sind wir alle Individuen, aber wenn Menschen zusammenkommen, kann es vielleicht doch noch ein bisschen weitergehen. Gibt es das tatsächlich? Also gibt es außer dem Plenum noch andere Dinge, die man zusammen macht? Also jetzt, okay, man ist vielleicht irgendwie zu dritt an der Werkbank, weil man ein gemeinsames Projekt hat oder sowas. Bei Cat klang es vorhin schon an, also oder nee, andersrum. Du hast ja erzählt, das hat sich daraus entwickelt, ihr habt ganz viele Angebote für Frauen gemacht, die total überlaufen sind. Wie ist jetzt dieser Hackspace gedacht? Ist da auch dieses Gemeinschaftsding? Soll das da mit drin vorkommen?
Ja, absolut. Also alles, was da entsteht, entsteht ja aus einer Gemeinschaft heraus. Und es geht ja auch viel darum, irgendwie mehr Frauen in diese Community mit reinzuholen. Und das funktioniert unter anderem dadurch, dass man auch zum Beispiel Einsteiger-Workshops anbietet. Ja, dass man überhaupt erstmal die Leute irgendwie da abholt, wo sie sind. Also das machen wir. Und ganz viele von den Workshops, die wir jetzt anbieten, die entstehen einfach auch aus der Community heraus, dass sie Frauen sagen irgendwie so, ja, hey, ich habe Bock, einen Hardware-Workshop anzubieten, ich bringe euch Löten bei oder so. Das passiert da so.
Aber ist das so, jemand kommt und sagt, ja, ich mache das einfach und dann versammeln sich um den Tisch, der gerade da ist, irgendwie viele Leute, oder wird es wirklich so geplant, also am 23.08. um 17 Uhr Workshop löten, Platzzahl 30 Leute?
Genau, das wird schon so geplant. Also wir haben ja jetzt noch keinen Space, also wo man sich irgendwie versammeln kann, außer donnerstags. Ja. Donnerstags wollen wir auch irgendwie ein Kulturprogramm anbieten, das wird aber alles immer vorher angekündigt, und bei den Workshops ist es in der Regel so, irgendjemand sagt, ja, ich bock das zu machen irgendwie, dann müssen wir gucken, wo wir einen Raum herkriegen. Also wir, wie gesagt, viele Organisationen, die uns unterstützen, deren Büros wir nutzen können oder Labs. Und dann kündigen wir das im Kalender an oder auf Twitter, einem Twitter-Account.
Dieses Internet.
Genau, und dann, wenn es eine begrenzte Platzanzahl gibt, was ja meistens leider so ist, irgendwie aus Platzgründen, oder auch, weil man die Leute ja betreuen muss, je nachdem, was man da macht, dann müssen die sich anmelden und dann. Mhm.
Wie ist das in der Raumfahrtagentur? Das ist ja sozusagen ein sehr, ein eher geschlossener Verein. Und du hast erzählt, ihr habt sozusagen verschiedene, also in dem Space, Spaces, wo sozusagen das einzelne Werkzeug sozusagen ist, worum sich Gruppenbildung. Aber habt ihr auch Dinge, die ihr alle zusammen macht? Oder ist das wirklich sozusagen eher so eine Art zusammengestecktes Modul, wo sich kleine Gruppen?
Ja, ist schon sehr zusammengesteckt. Also Gemeinschaftswerkstatt, eben die Räume sind physisch die Klammer, wo wir da halt operieren. Und wir ist in dem Fall sehr verteilt, unterschiedlichste Projekte, unterschiedlichste Leute. Da sind dann die für sich selbst zuständig, einen öffentlichen Auftritt zu machen, das zu kommunizieren. Okay. Wir laden dann auch gerne mal ein, lange Jahre Biolab mit im Haus gehabt von einer Dame, die dort DIY-Biotechnik betrieben hat. Da finden dann natürlich auch mal Veranstaltungen oder Talks statt, solche Sachen. Aber das ist dann schon immer sehr konzentriert auf die Projekte, die dort halt ansässig sind. Elektronenrad, wenn ich jetzt hier mit meinen Elektrofahrrädern ein Thema habe und so, dann ist klar, Raumfahrtagentur ist der Raum, die Möglichkeit in der Werkstatt, wo sowas passiert, aber einen großen Auftritt und da jetzt irgendeine Präsentation, wie es beim Heart of Code wohl sein wird, ist das gar nicht da an der Stelle.
Okay, also während man sich sozusagen, also Heart of Code zum Beispiel, als das eine große Theater vorstellen kann, seid ihr eher das Kino mit verschiedenen Sälen.
Ja, okay. Kann man gut so.
Pylon und Joel, wie ist es bei euch sozusagen, also Dinge, die Hackerspaces für die Gemeinschaft bringen, was kann da noch passieren?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Also in Köln hat man oder läuft immer noch regelmäßig einmal im Jahr ein mehrwöchiges Projekt für Jugendliche, das sogenannte U23, also für Leute unter 23, dass dort dann eine Projektreihe ist, die sich einem bestimmten Thema widmet, sei es Software, sei es Hardware, also irgendwo dran rumhacken, was dann ja reingebracht wird mit einem bestimmten Ziel, dass am Schluss das auch Ganze präsentiert wird. Das läuft dann so über 2 Monate. Da wirken auch sehr viele von dem Club dann selbst auch mit. Was noch gibt, sind halt Vorträge. Das ist auch hier in Berlin halt regelmäßig, dass es einmal im Monat den Vortrag hier gibt, den Club Discordia, den Datengarten heißt das hier, so rum. Genau, richtig. Und dass dann ein Vortrag zum offenen Thema ist, was dann hier live angeschaut werden kann oder auch gestreamt wird, aufgenommen wird, verbreitet wird. Das sind so einzelne Projekte oder was hier jetzt auch stattgefunden hat, um mal kurz da reinzugehen. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Amateurfunk-Lehrgang gemacht hier in den Clubräumen. Bietet sich an, ist halt groß hier, gibt eine Leinwand, kann man halt einfach vorstellen, das Ganze Leute halt zum Amateurfunk zu bringen, woraus sich dann auch nochmal komplett eigene Gruppe entwickelt hat, die sich weiterhin hier regelmäßig trifft.
Ist das generell was, wo man sagen kann, dafür sind Hackspaces auch geeignet? Ich bin jemand, der, man muss natürlich gucken, also hat Hackspace irgendwie das Thema, das dazu passt, aber ich bin jemand, der gerne etwas anbieten würde. Und selbst wenn ich nicht dazugehöre, gehe ich hin und frage mal, wie wäre es denn, könnte ich bei euch, also so wie es Heart of Code jetzt anscheinend bis jetzt schon mal anderen gemacht hat, ist das so ein Ding, was eher typisch ist auch für Hackspaces?
Ja, würde ich auch so sagen. Also wir hatten vor ein paar Monaten mal eine Anhörung im Landtag Nordrhein-Westfalen, wo es darum ging, irgendwie die Politiker wollten sich mal erklären lassen, was das eigentlich mit diesen Hackerspaces auf sich hat und ob man da irgendwie das Modell der Kulturförderung drauf anwenden kann und so. Und also in Nordrhein-Westfalen ist die FDP noch im Landtag und ein Abgeordneter von der FDP meinte dann, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, betreiben Sie so eine Art anarchistische Volkshochschule. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also so neue Formen des Voneinanderlernens werden auf jeden Fall ausprobiert und das kann halt ganz ad hoc sein, dass man einfach jemanden über die Schulter guckt, der sein Ding macht. Oder manche sagen halt, nee, wir machen jetzt auch mal eine Kursreihe, wir machen eine Vortragsreihe. Das gehört auch noch dazu, dass man halt eine eigene Form des Lernens ausprobiert.
Jetzt hast du gesagt, der Landtag hat mal gefragt, das stelle ich mir auch spannend vor, also auch hier wieder, ne, der ursprüngliche Ansatz ist, also Individuen suchen im Prinzip eine Höhle, wo sie ungestört die Dinge tun können, die sie tun. Aber wenn das dann so eine Außenwirkung hat, dann, oder wenn Leute von außen das mitbekommen, dann wirkt das vielleicht viel größer und als organisatorische Einheit, als es vielleicht eigentlich gedacht ist. Gibt es so, gerade auch weil es in Berlin zum Beispiel so viele gibt, gibt es mittlerweile so eine Art, ja, Anspruch, der von außen, den man beobachten kann, zu sagen, ich werde jetzt irgendwie als Entität wahrgenommen?
Ja, haben wir versucht, es war vor 4 Jahren schon gewesen, da waren wir dann auch im Abgeordnetenhaus, haben dort auch mal Hackspaces einfach mal vorgestellt, um mal reinzubringen, was ist das überhaupt, um das als Kultur für Berlin auch wahrzunehmen, haben dort im Kulturausschuss auch mit dabei gesessen, Frank Rieger und ich waren da halt drin, haben das Ganze vorgestellt. Letzten Endes ist, glaube ich, irgendwie bei der SPD dort hängen geblieben, das ist also auch nochmal so ein Raum, wo sich Bands treffen können, um proben zu können. Die kennen das nicht anders hier in dieser Stadt. Das ist als Bandproberaum, das kann man alles über den Bandproberaum Geldzuschuss irgendwie finanzieren oder so. Die haben es einfach nicht verstanden, leider.
Ja, aber es ist nicht so, dass dann auch Leute, das, was ich jetzt eigentlich mal sozusagen ankommen, sagen, ey, seid doch so ein Hackerspace, könnt ihr nicht mal meine 3D-Print-Vorlage ausdrucken?
Ein bisschen geht's schon weiter. Also ich habe es in Köln gemerkt mit der Dingfabrik, das kam schon ganz anders an als FabLab. Da ist dann hinter die Stadt auch mit drauf aufgesprungen. Die haben das dann ja wahrgenommen und sehen das als Kultur. Teil der Stadt auch mit an. Also es kommt wirklich von Stadt zu Stadt auch drauf an, wie die Leute dort in den entsprechenden Gremien drin sitzen, dann auch irgendwie ticken und ob das verstehen, was halt so ein Hackerspace ist.
Jetzt ist ja, Cat, bei euch könnte ich mir vorstellen, ist das, oder andersrum gefragt, das hört sich jetzt so an, ihr wollt diesen Hackerspace gründen, damit ihr einen Ort habt, an dem ihr die Dinge tun könnt, die ihr sowieso schon tut, nämlich Angebote für Frauen machen. Ist es aber gleichzeitig auch gedacht als so eine Art politischer Leuchtturm, wo man sozusagen genau dieses Thema, dieses Anliegen, das da besteht, nämlich Frauen den Zugang zu ermöglichen, auch, dass man dann, dass es quasi einen Kristallisationspunkt gibt, wo Außenstehende sagen können, wenn ich mich für das Thema interessiere, muss ich dahin gehen. Ist das auch Teil des Plans?
Ja, das ist natürlich auch Teil des Plans, aber also hauptsächlich wollten wir einfach einen Space haben, wo wir hacken können, ja, irgendwie abnörden, also aber das Politische schwingt natürlich mit und ist ja auch ein total wichtiges Thema und wir schaffen damit halt eine Sichtbarkeit einfach für Frauen und das ist auch ein wichtiges Anliegen und auch ein Aspekt, ja, der Heart of Code, den wir auf jeden Fall da bezwecken, ja.
So, ich habe jetzt widersprüchliche Informationen in dieser Sendung bekommen. Nämlich das eine ist, dass irgendwann gesagt wurde, also eigentlich in Berlin jetzt nochmal ein Hackspace aufzumachen. Schwierig, ist schon ganz schön voll. Gizmo hat aber gerade gesagt, mehr neue Hackspace, das ist das Allerbeste, was uns passieren kann. Ich nehme da Mixed Signals wahr. Also Sind jetzt genug in Berlin oder brauchen wir noch mehr? Boah, ja, warum?
Ich bin der Meinung, es kann immer gerne noch einen mehr geben und Hackerspace ist an jeder Ecke, kann auch nicht schaden in der Struktur. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade ein sehr lokaler Umkreis wichtig ist, also dass so ein Hackspace nicht am anderen Ende der Stadt liegt, gerade hier in Berlin, finsteres Neukölln, was jetzt für uns, für die Raumfahrtagentur genau das andere Ende ist, ist doch so eine schwierige Sache, wenn man da erst anreist und alle Pläne des regelmäßigen Erscheinens und umso fleißigeren Tüftelns gehen dann meistens doch irgendwie zurück, wenn das nicht doch ein bisschen ein lokales Wohnzimmer auch ist oder Arbeitszimmer eben.
Was heißt lokal? Ein Block oder ein Straßenzug?
Ja,
oder?
Was man mit dem Elektrofahrrad so in 10 Minuten schafft. Okay, auf jeden Fall eine halbe Stunde Bahn und noch viel mehr, noch längere Wege sind ein anderes Kriterium, sind dann schon eine andere Situation, gerade für eben Arbeiten und auch Freizeitbereich.
Aber es ist schon auch ein bisschen Widerspruch, ne? Weil wenn man so denkt, Hackspace als Ort der Begegnung, das nimmt dann auch so ein bisschen ab, sondern man bleibt halt irgendwie so in seinem Kiez.
Ja, andererseits aber, wir haben, wie gesagt, auch so von der Fläche sind so 150 Quadratmeter und da lange nicht alles abgedeckt. Also mehr Fachliches ist immer möglich und gerade dafür müsste es dann vielleicht auch noch andere Räume geben, die in dem Bereich Maschinen eben oder andere technische Zugangsmöglichkeiten da sind. Also das noch ein bisschen diverser zu haben oder da auch mehr Breite zu haben, sollte kein Problem sein.
Aber für dich sozusagen wäre es sozusagen durchaus wünschenswert, wenn es, also es gibt jetzt eine Fachrichtung, die es bei euch noch nicht gibt, dass sie nicht dann auch noch zu euch kommt, sondern sagt, das wäre schon auch cool, macht doch einfach euren eigenen Space.
Gerade wenn der Raum schon am Limit ist und das ist der, also was jetzt die Raumstruktur betrifft, die ist definiert, das sind die Bereiche soweit gesetzt, dann klar, und muss ja nicht immer alles noch unter ein Dach drunter.
Ich mag es ja, wenn nicht alles immer wachsen muss. Kat, wie siehst du eigentlich sozusagen, wenn es angenommen noch ein Frauen-only Hackspace in Berlin, gute Idee oder nicht?
Ja, total gute Idee, also von mir aus noch 5. Also ich glaube, es gibt genug Frauen, die Bock drauf haben und dieses Angebot wahrnehmen würden.
Okay, und Pylon und Joel? Mehr Hackspace, gute Idee, immer?
Ja. Ja, mehr Diversität und auch mehr Discordianismus dazwischen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man kennt sich ja doch untereinander, dass man sich halt mal besuchen geht, mal schaut irgendwo, was läuft in anderen Spaces, vielleicht mal ein cooles Vortragsprogramm da gerade läuft und einfach mal vorbeischaut und irgendwie mal auch den Blick über den Tellerrand irgendwie wagen kann. Oder auch man sieht so, hey, in der Raumfahrtagentur, die haben einfach mal den geilen Lasercutter da rumstehen. Eigentlich will ich das in meinem Space um die Ecke auch, um nicht immer durch die halbe Stadt fahren zu müssen. Und da mal so ein bisschen einfach mitzunehmen.
Ich will einen Lasercutter haben, habe ich das Gefühl, das fällt ganz schön oft. Jetzt gibt es noch einen Punkt, wo ich mich frage, die so ein ganz bisschen erinnert das ja, was er erzählt, auch so an Künstlerkollektive. Und da gab es ja auch mal das Konzept sozusagen gleich eines ganzen Künstlerhauses. Also nicht nur, dass das, wie heißt das von der Stadtplanung her, ein dritter Ort ist, sondern dass man sagt, man könnte es auch eigentlich gleich größer machen. Wir haben unsere Werkstatt und oben drüber wohnen wir alle. Gibt es so eine Konzepte auch? Also dass man sozusagen nicht nur sagt, wir arbeiten und feiern vielleicht zusammen, sondern tatsächlich, wir machen gleich so ein Hackhaus.
Ja, gibt's auch. Housing. Also es gab mal Planungen dazu, es sind auch welche umgesetzt worden. In Essen gibt es ein Haus, was aus dem Umfeld des Unperfekthauses rausgefallen ist, die dann auch quasi im Untergeschoss dann Ladenräume haben, Werkstätten, damit das Fahrrad nicht nach oben schleppen muss zum Beispiel und oben drüber auch Wohnungen haben und als Kollektiv auch wahrgenommen wird.
Und wird sich das sozusagen, also ist das was vielleicht noch mehr jetzt kommt oder ist das sind so vereinzelte Dinge, die man mal macht?
Ich habe nicht so viele erfolgreiche Sachen gesehen in dem Bereich, was erstaunlich ist, weil das wirklich schon lange diskutiert wird. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann auch sagen, gut, so ein Hackerspace mit dem inhärenten Hackerspace-Drama will ich dann vielleicht nicht noch in meinem Privatleben haben.
Also was ich da noch fragen wollte, ist eigentlich so, eurer Erfahrung nach, ist Mailingliste ein diskutables Organisationsmittel für ein Hackspace oder gibt es ja mittlerweile moderneres?
Ja, selten. Also das ist auf jeden Fall irgendwie das Grundmittel. Ist auch so ein bisschen, was wir auch in den Design-Patterns mit aufgeschrieben haben, also eine Mailingliste brauchst du schon. Mail kann irgendwie fast jede Person halt bearbeiten. Alles andere darüber hinaus ist ein Streitthema.
Ja, also Mailinglisten haben Probleme. Mailinglisten können total entgleisen. Irgendwann werden wir sicherlich auch was Besseres als Mailinglisten haben, aber bis jetzt haben wir halt Mailinglisten. In den Design-Patterns haben wir gesagt, ihr braucht eine Mailingliste, um was zu diskutieren. Die Mail Die Designblätter sind allerdings auch schon 9 Jahre alt. Das war eine andere Zeit. Damals kannten wir auch kein Crowdfunding. Das hieß damals noch Betteln. Und jetzt sind wir halt alle ein bisschen weiter. Also damals haben wir gesagt, wir brauchen eine Mailingliste. Ihr braucht ein Wiki, um Sachen aufzuschreiben, damit man die dann nachschlagen kann. Also halt als Knowledge Base. Und ihr braucht irgendwie ein Echtzeitmedium. Und das war damals IRC. Und aus diesen 3 Elementen könnt ihr euch dann eure sinnvolle Kommunikation zusammenbasteln.
Okay. Du hupst gerade noch etwas zu sagen, Kat?
Ja, wir haben die Design Patterns ja nicht gelesen. Wir benutzen einfach Slack. Das vereint die Funktionen alle ganz gut.
Da könnte ich mir vorstellen, dass es unter Hardcore-Open-Source-Leuten natürlich wieder eine riesige Diskussion drum geben könnte.
Oh also ja.
Die Hardcore-Open-Source-Leute sollen bitte ein Tool bauen, was so funktioniert wie Slack und Open-Source ist. Da würde ich mich total freuen.
Also falls jemand da was hat, gerne Bescheid sagen in den Kommentaren zur Sendung. Ich würde ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen doch noch nach eurem Nähkästchen fragen. Also es gibt jetzt ganz viel, wie was wir gehört haben, wie man selber so einen Hackspace macht. Ja, was man dafür braucht auch. Aber nochmal, wenn man jetzt auch denkt, ich will mal rumreisen und mir so vielleicht so ein paar angucken, in welche Städte lohnt sich denn zu fahren oder was sind eure Lieblings-Hackspaces oder Geschichten, die ihr da erlebt habt oder Dinge, wo ihr sagt, okay, den muss man unbedingt mal gesehen haben. Das ist so Hackspace, den man auf jeden Fall nicht verpasst haben sollte. Also Berlin ist jetzt, können wir mal hier anfangen, es gibt hier die Marienstraße 11, Chaos Computer Club Berlin, da wird alle 2 Monate das Chaos Radio rausgesendet, kann man sich auch mal angucken. Gibt es auch einen offenen Tag, wo man vorbeikommen kann, oder?
Dienstag und Donnerstag.
Uhrzeit?
So abends ab 19:30, 20 Uhr so die Ecke rum.
Okay. Dann jetzt einmal rum vielleicht erstmal, dann wer noch mehr Geschichten hat, gerne auch die Hackspace, den man unbedingt gesehen haben sollte. Nicht der eigene, Gizmo, nicht der eigene.
Okay, dann ist Labor 23 in Würzburg.
Warum das?
Geheimtipp. Muss ja nicht immer die großen Städte sein.
War das dein erster?
Ja, genau, das war historisch. Okay. Seit 2004 gibt es die da schon. Das ist da gewachsen.
Verstehe.
Ein ganz kleines Städtchen.
Aber ja,
ich war sehr beeindruckt in Oslo, also nicht vom Bitraf, das ist so der Hackerspace da, sondern da gibt es noch einen anderen Fabriken oder so heißt das. Das ist ein es ist einfach ein wahnsinniger Makerspace, es ist in einer riesigen Halle, also die können in dieser Halle Hausboote bauen, so groß ist die und die haben halt total viele verschiedene Ecken, die haben so eine riesige Textilecke und die haben 2 so fette, krasse 3x2 Meter Fräsen und die haben ganz viel Woodworking, also Holzkram und die haben so einen Roboterarm aus den 90ern und versuchen da gerade irgendwie eine Mischung aus 3D-Drucker und Fräse an diesen Roboterarm ranzubauen und die machen, also die sind richtig krasse Erfinder und die machen so geilen Scheiß und das war wirklich ziemlich beeindruckend. Das war, glaube ich, der coolste Space, in dem ich hier war.
Wie bist du da hingekommen? Kanntest du jemanden, der eh da war oder wie kommt man dann sowas ran?
Ja, der Typ, der das gegründet hat, bin ich auch hier über den CCC quasi, über irgendwie so Hacker-Dings.
Okay.
Also ich war in Oslo irgendwie und ich hatte keinen Bock im Hotel zu schlafen und dann habe ich einfach bei Freunden von Freunden geschlafen und das war halt der Typ, der den gemacht hat und das war ein sehr schönes Wochenende.
Sehr schön. Jule? Bester Hackerspace aller Zeiten?
Wenn ich irgendwo hinfahre, dann besuche ich immer gerne Hackerspaces dort. Also in Helsinki war ich neulich und habe dort einen Hackerspace gesehen. Total nett und kuschig und klein. Ich glaube, der mich am meisten beeindruckt hat, außer den erwähnten amerikanischen Spaces, NYC Resistor in New York und Noisebridge in San Francisco, die muss man auch mal gesehen haben. Total toll. Ja, MetaLab in Wien ist auch auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz wichtig zu erleben. Der mich am meisten beeindruckt hat, das war der Hackerspace Singapur.
Ja.
Da war ich eingeladen worden von Umwege, halt jemand, der auch auf dem CCC schon gesprochen hat, Joey Ito, hatte da was organisiert mit der Regierung von Singapur zusammen und da sollte ich dann was über Hackerspaces erzählen. Habe ich dann auch gemacht und habe denen auch was über Clubmate erzählt. War nicht einfach rüberzubringen. Dann wurde ich dann halt in diesen Hackerspace in Singapur eingeladen. Es war halt Dezember, es war 40 Grad draußen, richtig, richtig heiß. Und die hatten halt in dieser Stadt, die halt sowieso schon sehr interessant ist, also halt dieses Disneyland mit Todesstrafe, hat William Gibson das mal genannt, ganz, ganz interessante Kultur mit auf die Straße spucken, gibt es gleich so und so viele Stockhiebe und so weiter. Da hatten sie sich dann so ihr anarchistisches Hackerspace-Refugium gebaut, wo sie halt auch irgendwie Schilder aufgestellt haben mit wer pups, zahlt so und so viel Singapur-Dollar und so. natürlich war das alles komplett anders. Also es ist halt irgendwie Asien und das ist halt in dem Viertel, was arabisch geprägt ist in Singapur, und exotischer geht's nicht. Und ich habe die Tür aufgemacht und das war genauso wie zu Hause. Also es war, da waren halt meine Leute da, ne? Und ja, das Einzige, was halt vielleicht noch irgendwie anders war, dass die halt aus dem Hackerspace Singapur mich dann gefragt haben, und du bist aus dem Hackerspace in Deutschland. Und
ja. Natürlich. Sehr schön. Pylon?
Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man unterwegs ist, mal Urlaub irgendwo macht und irgendwie mal so nach einer Woche rumreisen und irgendwie Landschaft anguckt, mal wieder ein bisschen Kultur, also die Hackkultur erleben möchte, mal einen Blick auf die Hackerspace-Karte zu werfen und zu schauen, ist irgendwie in meiner Gegend mal so ein Hackerspace. Ich habe das da mal vor ein paar Jahren gemacht, dass ich in York in Nordengland unterwegs war, und die hatten zufälligerweise Clubabend an dem Abend, wo ich dann in der Stadt war, bin einfach mal vorbeigegangen, und das war irgendwie so typisch britisches Clubhaus. Das heißt, sie haben da so Häuser, wo sich mehrere Gruppen drin treffen. Man zahlt dann irgendwie so seine 2 Pfund Eintritt und darf dann auch noch hinter an die Theke gehen. Und die hatten dann so einen Raum hinten, wo sich dann dieser lokale Hackerspace getroffen hatte, die dann auch irgendwie einen Schrank haben, wo sie Zeugs einlagern können. Die treffen sich einmal die Woche halt dort. Ja, und irgendwie waren da gerade ein paar Leute einfach dann da gewesen, die dann einen alten Amiga auseinandergeschraubt haben. Und dachte mir so, ja, hier bist du schon irgendwie richtig. Es lohnt sich auf jeden Fall tatsächlich mal in irgendwelche Räume reinzuschauen. Welcher Space mich jetzt vor kurzem echt fasziniert hatte, wo ich vor einem Monat, Anfang des Monats war, war in Augsburg gewesen, die sich vor ein, zwei Jahren da halt einen recht großen Space geleistet haben. Er ist auch komplett ausgestattet, so mit den ganzen Maschinenzeugs und mit Türöffnungsanlage, sonst wie auch immer. Und das war echt faszinierend, diesen Raum einfach mal zu sehen, wie diesen sich eingerichtet haben, weil er halt relativ frisch war, auch dann so mit modernen Sachen, halt einfach irgendwie indirekte LED-Beleuchtung und so ein Kram, und gucken, dass man halt irgendwie wenig Energie verbraucht und so, und da schon sehr viel Hack-Value reingesetzt haben.
Jetzt, weil Cat gerade gesagt hatte, irgendwie Roboterarm mit 3D-Drucker und Fräse dran, krasseste Erfindung in einem Hackspace, die ihr jemals gesehen habt, oder krassestes Ding? Da werden die Köpfe bedächtig gewiegt, man weiß es nicht so genau.
Ich habe ziemlich krasse Dinge gesehen, die im Umfeld des Metalabs gebaut worden sind für das jährlich stattfindende Festival für Cocktailrobotik.
Okay.
Ja, also wo Roboter gebaut werden, die Cocktails mixen, ausschenken etc. Und da gab es, beeindruckend war zum Beispiel eine Maschine, die auf Basis von einer Betonmischmaschine Wodka und Orangensaft vermischt hat.
Für die größeren Hackerspaces, okay. Sonst noch Dinge?
Die allseits beliebte Tesla-Spule. Zumindest um ein bisschen Störstrahlung zu produzieren.
Okay, wo kann man die sehen? Überall.
Schon diverse Spaces.
Jeder Space
hat einen. BRM Lab ist berühmt für alles Radioaktive und Hochfrequent.
Okay, verstehe.
Ich fand es auch mal krass, wo dann irgendwann in Köln in der Dingfabrik gesagt wurde, ja, wir haben da irgendwie mal so einen Industrieroboter erhalten, wir müssen unsere Halle auflösen, wollt ihr den haben? Und kommen dann irgendwie mit so einem tonnenschweren Industrieroboter an, für 6 Achsen zu verfahren und so, können wir den hier irgendwo abstellen?
Sehr schön. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch etwas für die wirklich Anfänger fragen. Also jemand, der jetzt vielleicht diesen Podcast runtergeladen hat und dann so denkt, Mensch, ich würde da wirklich gerne mal hin und mir das angucken. Jetzt ist es ja so, dass so ein Hackspace, wenn man da als Fremder an so einem offenen Tag rankommt, also irgendwie Ehrfurcht gebieten sagen, da sitzen halt Leute und frickeln halt alle an irgendwas und sind auch sozusagen mit sich beschäftigt, und es gibt ja sozusagen keinen Türsteher oder irgendwas. Was ist denn der beste Weg als Neuling, um in einem Hackspace sozusagen, um den kennenzulernen? Also als wirklich jemand, der gar keine Ahnung hat, also der nicht aus dem CCC in ein Umfeld kommt, der wirklich denkt, ich finde diese ganzen Themen spannend, aber ich hatte noch nie damit zu tun, ich möchte das jetzt mal machen.
Ja, also der offene Tag ist natürlich schon ganz praktisch dafür. Die meisten Hackspaces haben mittlerweile auch das Bewusstsein dafür, dass dort dann neue Leute aufschlagen könnten, und meist dann irgendwie 1, 2 Personen quasi abgesetzt, um Neulinge halt zu empfangen. Was praktisch sind, natürlich Spaces, wo eine Bar ist. Da kann man dann einfach mal irgendwie hingehen, sich eine Mate holen und dort dann mit dem Barroboter dann halt ins Gespräch reinkommen und einfach mal ein bisschen Gespräche führen.
Komisches Bild in meinem Kopf, aber gut. Mit dem Barroboter sprechen. Na gut.
Ich glaube, das Beste ist halt, wenn man selber begeistert ist und ein Projekt hat und das dann halt auch vorstellt. Also alle sind da, weil sie von irgendwas begeistert sind. Mhm. Und das kann Industrieroboter sein, das können Brettspiele sein. Wichtig ist nur, du brennst für eine Sache und möchtest diese Begeisterung mit der Welt teilen. Das ist schon mal ein guter Einstieg in Hackers.
Ah, okay, sozusagen.
Ja, aufpassen, das sind Nerds. Also wenn du da zu stark und zu schnell irgendwie mit viel Enthusiasmus reingehst, dann ist das auch nicht immer so fördernd.
Jetzt bin ich verwirrt.
Naja, wenn du jetzt in so ein Space reinkommst und sagst so, hey, guck mal, ich habe mir ein cooles Projekt mitgebracht, kann ich das mal hier vorstellen und jetzt nimmt man meine ganze Aufmerksamkeit irgendwie so auf mich und so weiter. Ich glaube, das klappt auch nicht so immer. Am besten mal langsam ins Gespräch reinkommen, mal eine Mate holen und dann weiterklauen.
Okay, Mate ist wichtig.
Immer. Deshalb steht es in Design Patterns drin.
Kloputzen auch. Und Vereinsgründung. So, dann vielen Dank. Vielen Dank, Pylon,
heute
fürs Einblick geben und Joel.
Danke.
Und Kat, die nochmal sagen wird, wie es jetzt weitergeht mit dem neuen Hackerspace, den es noch gar nicht gibt.
Ja, also wir sind jetzt ja erstmal jeden Donnerstag im X-Hain in Friedrichshain in der Grünberger Straße 14 ist das und wer sich irgendwie als Frau identifiziert und da mal vorbeikommen möchte, ist sehr herzlich eingeladen irgendwie, wir sind auch sehr freundlich und ansonsten kann man sich irgendwie informieren, wie es genau bei uns weitergeht auf unserer Twitter-Seite und auf unserer Homepage, die heißt heartofcode.org, also kann man finden. Und da gibt es auch einen Blog und es gibt auch einen E-Mail-Newsletter. Der E-Mail-Newsletter wird dann einfach in einem Blog gepostet hinterher. Also wenn man irgendwie zu faul ist, eine E-Mail zu lesen, kann man es auch da immer nachlesen, was passiert. Ein bisschen Zeit verzögert, wenn wir Zeit haben, es mal einzuflicken. Also so kann man sich informieren, wie es weitergeht. Wir haben auch einen Kalender, wir haben extrem viele Events jetzt in nächster Zeit. Wir sind auf der Republika, einige von uns geben da Talks, wir haben einen Stand, wir haben ein Meetup, wir sind auf dem Open Tech Summit mit einem Stand und einem Meetup und einem Talk.
Kommt nicht an euch vorbei.
Genau, und wir haben diverse irgendwie Workshops, wir verkaufen, wie gesagt, Schnaps, vielleicht gegen Spende am 1. Mai in Kreuzberg, da kann man uns finden und einfach vorbeikommen.
Alles klar. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an Gizmo von der Raumfahrtagentur.
Schön.
Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch einen Hackerspace habt, wo ihr denkt, den müsste man aber unbedingt auch mal erwähnt oder zumindest gesehen haben, schreibt uns gerne in die Kommentare. Mein Name ist Markus Richter. Ich bedanke mich nochmal bei allen meinen Gästen und dem Publikum.
Und dem Publikum.
Und ich habe noch eine Sache zu sagen, bevor ich gehe. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss.
You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Future girlfriend, this is what I sound like. Photos and Nick, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes ooze, ooze, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a V-Tang. Point, can't come drop. Pain, one, nine, five, 42, 3, 4, 5, 0, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9. It's an index finger party. Yeah.
everybody come on holla website. Come on, come on, holla website. Do you spread to a new raver? Don't forget I'm in your extended network. Biatch. X4 5000.